Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Wladimir Balzer.
Herzlich willkommen, einen schönen guten Morgen wünsche ich. Ja, ich meine, irgendwann sind wir einfach nicht mehr jung und genau dann, wenn das Jungsein endet, dann sind wir irgendwann 40 oder Mitte 40 oder Ende 40 und dann sind wir irgendwo in der Mitte des Lebens. Für einige der Beginn einer Krise, für andere Anlass über sich und sein Leben nachzudenken, vielleicht nochmal neu zu starten sogar, aus den Routinen wieder auszubrechen, die sich im Laufe der Jahre eingeschlichen haben. Midlife, wie eine gute Lebensmitte gelingen kann. Das ist unser Thema heute Vormittag bis 11. Ich freue mich, von Ihnen zu hören, von Ihren ganz persönlichen Erfahrungen. Stecken Sie gerade mittendrin oder haben Sie schon hinter sich? Wie haben Sie es gut bewältigt? Wie sind Sie durchgekommen? Was haben Sie geändert oder verändert? Und wie gehen Sie überhaupt mit dem Altern um? Ist das Verlust? Ist das vielleicht auch Gewinn zugleich? All das wollen wir von Ihnen hören. Wo auch immer Sie gerade sind, wo auch immer Sie uns hören, erzählen Sie uns davon, von Ihrer Mitte des Lebens. 0800 2254 2254, 0800 2254 2254, das schreiben Sie uns auch gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de, gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Midlife, wie eine gute Lebensmitte gelingen kann. Das beschäftigt uns. Und ich freue mich, dass wir ja auch immer wieder bei uns in der Sendung natürlich Expertinnen und Experten dabei haben. Unter anderem Frieda Lang. Er ist nicht nur Psychologe, er ist auch Direktor des Instituts für Psychogerontologie an der Uni in Nürnberg, leitet ein internationales Forschungsprojekt zum Altern in der Mitte des Lebens, auch mit einem internationalen Vergleich. Auch das ganz interessant, wo und wie man sich bewegt, in welchem Zusammenhang man sich bewegt, auch das ist ja sicherlich eine Frage. Schönen guten Morgen, Herr Lang. Ich freue mich, dass Sie dabei sind.
Ja, guten Morgen.
Und ich freue mich auch, dass, wenn wir unsere technischen Probleme gelöst haben mit der Leitung zu Barbara Bleisch, der Philosophin und Autorin, die jetzt ein Buch geschrieben hat, vorgelegt hat mit dem schönen Titel Mitte des Lebens, eine Philosophie der besten Jahre, wo sie sagt, das Leben ist zwar brüchiger, aber auch kostbarer, wenn wir da uns technisch miteinander verbunden haben, was in wenigen Minuten hoffentlich passieren wird, dann werde ich Sie auch sehr freudig begrüßen in dieser Sendung. Aber Herr Lang, beginnen wir also doch erst einmal mit dem Mann der beiden Gesprächspartner. Lebensmitte ist ja was sehr Relatives. Wann ist man in der Mitte?
Ja, das ist wirklich eine ganz schwierige Frage, denn es macht natürlich einen riesen Unterschied, ob ich das von nach vorne betrachte, also ob ich es vor mir habe oder ob ich es hinter mir habe oder ob ich glaube, mittendrin zu sein. Also die Frage, in welcher Zeit ich mich selbst verorte, ist vielleicht für die Antwort dann entscheidend. Aber es spielt auch eine Rolle, ob ich in einer wohlhabenden Gesellschaft lebe oder ob ich eher in einer vielleicht nicht ganz so wohlhabenden, belasteten Gesellschaft lebe. Und vielleicht auch noch wichtig, ob es um die Familie geht, auf die ich das Thema beziehe, oder ob es vielleicht um die Gesundheit oder den Beruf geht. Also Sie sehen, es ist eine sehr vielschichtige und komplexe Frage, das zu beantworten. Ich kann da Ihnen leider keine gute Antwort geben.
Das hatte ich schon befürchtet. Was ist denn, gibt es so etwas wie einen zentralen Faktor? Ist das der Blick auf die Zahl, dass man plötzlich vielleicht merkt, oh, man geht auf die 50 zu oder man ist es schon?
Ja, das ist klar. Sie sprechen jetzt mit einem Psychologen. Also ich bin sozusagen an der Stelle natürlich schon voreingenommen. Ich weiß genau, dass das, was objektiv zu sein scheint, oft nicht übereinstimmt mit dem, was wir subjektiv erleben. Und diese Diskrepanz ist vielleicht das eigentlich Spannende. Also fühle ich mich wirklich so alt, wie ich objektiv bin, und glaube ich, für mich selbst auch noch viel Zeit im Leben zu haben oder eben gar nicht mehr so viel Zeit im Leben zu haben? Und wie stehe ich eigentlich auch zu der Frage, wie viel Zeit ein Mensch im Leben überhaupt hat?
Ja, das ist natürlich auch eine Frage der Gesundheit, ne? Also wie lange sozusagen der Körper einfach mitmacht und in welchem Zustand auch der Körper ist mit Ende 40, Anfang 50.
Ja, das ist auch etwas sehr Spannendes, weil sich das im Laufe des Lebens ein bisschen ändert. Am Anfang, sozusagen in dem jungen Erwachsenenalter, glauben viele Menschen, dass es beim Altern vor allem um ein medizinisches Problem geht. Und je näher man dann dem eigenen Altern auch wirklich kommt, umso häufiger wird man erkennen, dass die gesundheits- oder medizinische Frage nicht das Wichtigste ist, sondern vielleicht die Frage des Lebenssinns, wie ich das Leben bewerte, ob ich überhaupt das Leben schön finde, auch mein eigenes Leben, ob ich damit auch zufrieden bin, auch in der Rückschau. Das ist dann oft die größte Herausforderung, die Menschen im Alter begegnen.
Jetzt haben wir das Glück, dass wir mit Barbara Bleisch tatsächlich verbunden sind. Schönen guten Morgen, Frau Bleisch.
Guten Morgen.
Jetzt haben wir Sie wieder. Das freut mich sehr. Ich grüße Sie und freue mich, dass Sie dabei sind in unserer Sendung. Philosophin aus der Schweiz, Autorin mehrerer Bücher und jetzt eben auch Mitte des Lebens, eine Philosophie der besten Jahre. Da hören wir es ja schon mit den besten Jahren. Was ist denn so gut an der Mitte des Lebens?
Naja, das ist natürlich jetzt, klingt ein bisschen einseitig, wenn man sagt, das ist einfach nur alles gut an der Mitte des Lebens. Was mich interessiert hat, ist, dass in der antiken Philosophie tatsächlich diese Zeit überhaupt nicht als eine Krisenzeit angesehen wurde, sondern sehr viel mehr als eben eine Blütezeit. Und das hat ja auch damit zu tun, dass man die Lebenserfahrung ins Zentrum gerückt hat und nicht so sehr jetzt nur auf den Körper geblickt hat, auf Fragen der Schönheit zum Beispiel, die heute so übergroß werden für viele Menschen. Und da glaube ich tatsächlich, sind die mittleren Jahre natürlich eine wunderbare Zeit, weil man einfach schon sehr viel Erfahrungen sammeln konnte, auch genauer weiß, was einem selber liegt, was einem gefällt, was nicht. Und gleichzeitig hat man noch viel Leben vor sich, wenn alles gut geht. Das heißt, man kann auch noch einmal neu ansetzen, noch gestalten, man kann noch Verantwortung übernehmen. Etwas, was Menschen im hohen Alter dann vielleicht zum Teil auch vermissen.
Und die Philosophie hilft einem dabei?
Ich weiß nicht, ob die Philosophie die richtige Disziplin ist, um einem zu helfen, besser zu leben im engeren Sinne. Da würde ich jetzt eher die Psychologie in die Pflicht nehmen. Dennoch glaube ich, die Philosophie hat das Potenzial, zumindest Dinge genau anzuschauen, zu differenzieren. Und gerade in dieser Differenzierung liegt auch oft ein Moment der Distanzierung, dass einem die Dinge nicht mehr so ganz nahe auf die Pelle rücken, sondern dass man ein bisschen aus einer Distanz über das eigene Leben nachdenken kann. Und dann sind natürlich Fragen, die vorher ja der Kollege schon so wunderbar eingebracht hatte, wie die Frage nach dem Sinn im Leben. Ja, das ist natürlich eine genuin philosophische Frage. Oder auch die Frage danach, wie wir umgehen mit der Tatsache, dass unser Leben endlich ist. Auch eine genuin philosophische Frage. Also ich glaube schon, dass die Philosophie einem helfen kann, wenn sie auch nicht verwechselt werden sollte mit Ratgeberliteratur.
Barbara Bleisch ist also bei uns Philosophin und Autorin und Frieda Lang, Psychologe und Direktor des Instituts für Psychogerontologie in der Uni Nürnberg. Psychogerontologie, der Name deutet schon darauf hin, es geht um die Psychologie des Alterns?
Ja, also im Grunde ist es so, dass wir eine eigene Disziplin haben. Ich meine, es ist ganz interessant, wenn Sie so, man kriegt ja den Eindruck, es gäbe ein Spannungsverhältnis zwischen Philosophie und Psychologie, aber alle Wissenschaften sind letztlich philosophische Wissenschaften. Ich meine, wenn Sie die gerade die alten Philosophen anschauen aus der griechischen Klassik, dann sind das eben eigentlich, also das sind umfassende Gelehrte gewesen und wir haben halt heute eine große Spezialisierung und eine Spezialisierung innerhalb dieser Wissenschaften ist eben die Alternsforschung und innerhalb der Alternsforschung ist eine Spezialisierung eben die besondere psychologische Sichtweise auf das Altern. Aber wir arbeiten eng zusammen mit Medizinern, aber eben auch durchaus mit Philosophinnen und Philosophen.
Unter anderem auch mit Barbara Bleisch, zumindest jetzt in dieser Radiosendung hier bei uns, da freue ich mich sehr drauf und natürlich mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, rufen Sie uns an. 0800 2254 2254 0800 2254 2254. Erzählen Sie uns von Ihrer Mitte des Lebens. Entweder sind Sie gerade mittendrin oder Sie sind da schon raus und haben da Ihre Erfahrungen gesammelt. Schreiben Sie uns unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und Frank Mertens aus Pforzheim, ich glaube, da darf ich behaupten, dass Sie da schon ein bisschen raus sind, schon etwas gereifter, nämlich mit 72. Ich hoffe, ich trete Ihnen da nicht zu nahe. Schönen guten Morgen erstmal.
Also ich bin deswegen nicht beleidigt, das ist für mich eine Zahl. Und zudem ist es so, ich habe ein Motto in mir drin seit je und je, ein Stück meiner Kindlichkeit in mir bewahrt. Das heißt, ich kann lachen und weinen über meine eigene Dummheit, über die Dummheit anderer. Und ich muss sagen, über die Jahrzehnte hinweg bin ich sehr gut damit gefahren, ja. Ich fühle mich im Großen und Ganzen in mir selber wohl, ja. Und das ist ein Lebensmotto für mich. Ich habe Mitarbeiter und Kollegen kennengelernt, die sind 40 geworden, bei denen ist hier eine Welt zusammengebrochen. Dann habe ich gesagt, Mensch, Skinner, sei doch froh, dass du so alt geworden bist bis jetzt, ja. Aber das ist halt, das muss jeder für sich selber verarbeiten und in den Griff kriegen.
Wie haben Sie es denn gemacht? Hat Ihnen da jemand geholfen dabei? Oder wie groß ist Ihre Familie? Oder?
Also ich hatte 7 Geschwister und da ist natürlich klar, Konkurrenzkampf untereinander. Da muss ich noch eine Episode erzählen. Wenn meine Eltern mit den Geschwistern unterwegs waren, dann hat einer gefehlt und das war ich.
Sie haben wieder Ihr eigenes Ding gemacht.
Ja, sie finden mich kaum auf dem Familienfoto. Ja, das ist halt das.
Gab es da keinen Ärger?
Ach ja, gut, hinterher, wo warst du wieder und dergleichen. Wir haben gleich gewusst, dass ich irgendwo in der Wälder unterwegs war oder auf dem Bauernhof oder irgendwas gemacht habe, ja. Und ich habe mich dadurch auch selber gefunden, ja, zu mir selber und mir Kraft gegeben. Wenn Sie jetzt mal meine 72 Jahre nehmen, nehmen Sie mal 7 und 2, gibt 9. Also ein Neunjähriger, der ist doch unkompliziert, neugierig geht er in die Welt rein, um dies und jenes auszuprobieren. Und nichts anderes ist das ganze Leben, ja.
Darf ich mal fragen, waren Sie denn in der Geschwisterfolge eher der Jüngste oder eher der Ältere? Ich habe da so eine Hypothese.
Ich auch.
Der Vorletzte.
Ah, okay, gut.
Es ist noch einer nach mir gekommen. Und ja, gut, das war's halt.
Wie lange Ihre Hypothese wäre gewesen in der Mitte?
Na, es gibt ja eine eigene Forschung auch zur Geschwisterreihenfolge. Das ist sehr umstritten und auch kontrovers. Aber was eben eine These ist, und das kennen viele, die die Jüngsten sind, dass sie gewissermaßen immer als den Rebell der Familie betrachtet werden. Gibt es auch ein sehr empfehlenswertes Buch zu dem Thema, umstritten, kontrovers. Die Befundlage ist nicht eindeutig, aber die These hat doch was für sich, dass die großen Innovatoren, die Erfinder oft die Jüngsten waren und die Führer und Führungskräfte in der Familie eben eher die Erstgeborenen. Es lässt sich nicht gut belegen, aber es ist eine schöne Idee.
Das heißt, ich höre daraus eine gewisse Selbstständigkeit, eine gewisse frühe Autonomie hilft einem auch in der Mitte des Lebens zum Beispiel?
Ja, was man daraus auch nehmen kann, ist, dass halt die Frage, wie wir das Altern erleben, auch damit zu tun hat, in welchem Umfeld wir das Altern eben erleben, auch ob als jüngstes oder als ältestes Geschwister beispielsweise.
Herr Mertens, also ich höre aus Ihren Worten, dass genau das ganz gut funktioniert, dass Sie relativ früh schon sich, ich sag mal, ja, mental selbstständig gemacht haben.
Ja, ja, in der Hinsicht, ja. Also noch eine Sache, was so Handwerklichkeiten anbetrifft. Meine Geschwister sozusagen 3 linke Hände. Ich habe mal zu einem Boss gesagt...
Sogar 3, ich kenne immer nur 2 linke Hände, aber wenn sie 3 ist
ja,
viel.
Ja, dann habe ich noch eine in Reserve, falls was zu reden geht. Nee, ich hatte das mal zu einer Führungskraft bei mir im Betrieb gesagt, dann hat er gesagt, wisst ihr was, ihnen traue ich nicht mit ihren 3 linken Händen. Und das gibt schon gar nicht bei dir, ja. Aber ist auch gut, Sie haben es erkannt.
Ja, 72 ist ein tolles Alter und man sagt ja immer wieder, das ist so ein Spruch, ich weiß es nicht, Barbara Bleisch-Frieder Lang, 70 ist das neue 60 oder 60 ist das neue 50 oder umgekehrt, je nachdem. Also dass man immer irgendwie so 10 Jahre abzieht, dass man heute mit 70 ist, wie man vielleicht früher mit 60 war, Barbara Bleisch. Ist das so etwas, was Sie auch beobachten?
Also diese Sprüche kenne ich natürlich extrem gut und ich sage ja auch gerne, wenn die Pubertät beginnt, wenn die Eltern anfangen, schwierig zu werden, so glaube ich, die Mitte des Lebens beginnt, wenn einen Freunde dauernd jünger machen, als man eigentlich ist und das als Kompliment verstehen. Das ist ja nicht so, wenn man 10 ist zum Beispiel, dann hat man keine Freude, wenn jemand sagt, du bist bestimmt ungefähr 7, nee. Sondern man möchte gerne älter werden.
Beleidigend wäre das.
Genau. Ich muss sagen, ich konnte damit nicht besonders viel anfangen. Natürlich hat bestimmt eine solche Sichtweise, 60 ist das neue 40 oder so, auch damit zu tun, dass wir uns vergleichen mit den vorangehenden Generationen. Und da war vielleicht tatsächlich die Oma älter, als sie heute ist. Das hat zu tun damit, dass wir gesünder leben, dass wir tatsächlich älter werden. Aber natürlich auch, dass sich Lebensläufe massiv pluralisiert haben, individualisiert haben. Das heißt, eine Frau mit 70, die kann heute genauso eine Jeansjacke tragen, der Mann einen Hoodie und Sneakers zum Anzug. Da hat man nicht mehr so diese festgefahrenen Bilder. Und das führt natürlich dazu, dass man vielleicht den Eindruck hat, das hat sich alles ein bisschen verändert. Gleichzeitig sehe ich da echt auch die Problematik darin, weil ich zum Beispiel unglaublich schade finde, sich vorzustellen, 60 ist das neue 40, wo sind denn diese Jahre geblieben? Weil insgesamt ist doch älter werden etwas ganz Großartiges. Wo soll denn diese Zeit sein, in der wir... Nein, Sie wollen doch auch reifen und Erfahrungen machen. Also ich frage mich wirklich, wenn man sagt, ich fühle mich wie 30 und ich bin aber schon 50, dann denke ich, es ist doch wahnsinnig schade. Hast du in den 20 Jahren nichts gelernt, wovon du denkst, es wäre schade, ich hätte das jetzt nicht in
Aber die Frage, was bedeuten Zahlen tatsächlich? Also Frank Merz, ich frage Sie nochmal, 72, ich muss es einfach nochmal sagen, was bedeutet diese Zahl für Sie?
Also die Zahl, sei es jetzt von 40, 50, 60, 70 hoch, Die haben mir insofern nur was bedeutet. Mein Personalausweis hat ein anderes Datum gekriegt, ja. Und ansonsten, ich habe mich dadurch nie schockieren lassen. Wie ich vorhin geschildert hatte, der eine Kollege 40 geworden, der ist hier zusammengebrochen. Und wie ich vorhin gesagt hatte, er soll doch froh sein, dass er jetzt schon so alt geworden ist. Ja? Weil viele erleben diese Altersphasen überhaupt nicht. Ja,
ja, weil sie krank werden und viel zu früh sterben.
Unter anderem unterschiedlichste Situationen kommen dazu.
Frieda Lang, was bedeutet eine Zahl?
Ja, es ist wirklich ein super spannendes Thema. Ich meine, diesen Diskrepanz zwischen innen und außen. Es gibt auch wirklich viel Forschung, viele Befunde. Zum Beispiel wissen wir aus großen, auch repräsentativen Studien, dass es eine objektive Verbesserung der Gesundheit und der Funktionstüchtigkeit bei älteren Menschen in den meisten modernen westlichen Gesellschaften gibt. Aber überraschenderweise hat sich das Alternserleben und auch das Alternsbild in diesem Zeitraum nicht verbessert. Also wir haben immer noch ein sogar eher negativeres Bild vom Alter, als wir das vor 20, 30 Jahren hatten. Ich selbst bin ja schon bald 40 Jahre in diesem Geschäft und bin auch selbst immer wieder überrascht, weil ich sehe viele positive Befunde und gleichzeitig sehe ich eben auch, wie sich der Ageismus, so nennen wir dieses Phänomen, dass man negativ über das Altern denkt.
Nach Age, ältere nach dem Menschen, englischen Wort für Alter.
Genau, dass man auch ältere Menschen ablehnt oder vielleicht sogar Furcht hat vor ihnen. Dieser Ageismus, der war noch nie so schlimm wie in unserer Zeit. Zumindest in meiner Lebenszeit, in der ich beruflich auch damit zu tun habe.
Frank Mertens, Frau Bleisch, bitte.
Darf ich nur ganz kurz einhaken, Herr Lang? Es gibt ja auch Studien, und Sie korrigieren mich, weil Sie sind ja der Fachmann für diese Fragen, die zeigen, dass wenn Menschen sich tendenziell jünger fühlen, als sie tatsächlich sind, sie meistens auch tatsächlich eine bessere Gesundheit haben. Und das leuchtet ja ein. Also wenn ich jetzt 80 bin und ich habe den Eindruck, ich bin eigentlich 60, dann traue ich mir auch eher zu, zum Beispiel regelmäßig spazieren zu gehen, weiterhin ins Fitness zu gehen. Das heißt, das korreliert. Ja. Insofern ist es natürlich gut, wenn wir uns jünger fühlen, als wir sind. Ja, also und trotzdem finde ich diese ganze Diskussion um dieses Trans-Age, das gibt es ja auch, so wie es Transgender gibt, dass man sagt, mein Geschlecht entspricht nicht dem Geschlecht, was mir zugesprochen wurde bei Geburt, gibt es eben auch Personen, die sagen, mein subjektives Alterempfinden entspricht nicht dem, was in meinem Pass steht. Und da gibt es ja einen Fall in den Niederlanden, Emil Ratelband heißt der Mann, der hat tatsächlich geklagt gegen den Staat und hat gesagt, ich verlange, dass mein Pass zurückkorrigiert wird, mein Geburtsdatum zurückkorrigiert wird, aufgrund von Blutdaten, Fitnessdaten und so weiter. Und da habe ich einfach noch einmal die Rückfrage, ist es denn sinnvoll, das, was wir mit Alter bezeichnen, alleine festzumachen an Blutbildern, an Knochendichte, an Fitnesstests und so weiter? Warum blenden wir aus, dass es dabei doch auch eben um Lebenserfahrung geht, um die Frage, wie wir im Leben stehen, was für Aufgaben wir haben? Das sind doch alles, finde ich, mindestens ebenso wichtige Dinge.
Ja, ich meine, es ist ja auch Gianna Nannini, eine berühmte Sängerin, hat das ja auch kürzlich mal versucht, also an ihrem 70. Geburtstag sich für 40 zu erklären. Ich glaube, die Problematik, wie alt man sich fühlt, ist zweischneidig und es ist, haben Sie ja ganz richtig dargestellt, dass sicher der Zusammenhang mit der Gesundheit offensichtlich ist. Wir haben etwas gemacht, was vielleicht so ein bisschen darüber hinausgeht. Wir haben nämlich die Leute auch mal gefragt, nicht nur wie alt fühlen sie sich, sondern auch wie alt würden sie denn gerne sein? Und dabei kommt heraus, dass eigentlich die Diskrepanz zwischen wie alt man sich fühlt und ob man lieber noch mal jünger oder genauso alt wäre, wie man gerne wäre, wie man sich fühlt, dass die tatsächlich sehr viel vorhersagt und auch mit die Gesundheit oder auch den Wunsch zu leben, sogar auch den Lebenssinn besonders gut vorhersagen kann. Es geht also weniger darum, wie alt ich mich fühle, sondern wie sehr ich mich mit dem Alter, mit dem ich mich gerade identifiziere, auch zufrieden bin. Und die meisten Menschen wollen ja gar nicht, gerne wieder jung sein und niemand möchte gerne alt sein, sondern es geht immer darum, so ein bisschen was zurückzugewinnen von dem, was man vielleicht auch gerade hinter sich gebracht hat und was auch schön war daran.
Und vielleicht auch die Sehnsucht, tatsächlich möglichst alt zu werden und lange leben zu können und vor allem auch aktiv sein zu können und sein Leben so leben zu können, wie man es möchte. Auch das steckt ja sicherlich dahinter. Also, Midlife, wie eine gute Lebensmitte gelingen kann. Frank Mertens in Pforzheim, ich danke Ihnen sehr für den Anruf. Wünsche ein schönes, aktives, hoffentlich sonniges Wochenende und viele Grüße.
Ich wünsche euch allen da Gesundheit, das ist das Allerwichtigste. Und vor allen Dingen, wie gesagt, diesen sogenannten kindlichen Humor nicht vergessen. Weil
unbedingt.
Man kann wirklich über sich selber lachen und über andere und mit anderen. Ja?
Unbedingt.
Das ist ja wohl schön.
Unbedingt. Auch Distanz zu sich selber immer halten, ich glaube, das hilft auch. Ja. Frisch zu bleiben im Kopf. Vielen Dank, viele Grüße. Theresa Fahlbusch hat uns geschrieben, ich habe mit 45 ein zweites Studium angefangen, weil ich mit meinem Job unzufrieden war. Dieses habe ich nun gerade nach 4 Jahren beendet. Das Studium hat mir nochmal völlig neue Perspektiven eröffnet. Was ich jetzt genau damit anfangen will, weiß ich noch gar nicht genau. Aber wenn man keine Pläne macht, dann hat man auch das Gefühl, man stünde gerade noch am Anfang eines Wegs. Ich denke, man muss neugierig bleiben und immer wieder Neues ausprobieren. Also so ein Neustart. Frieda Lang, Barbara Bleisch. Ist das typisch für diese Lebensphase, dass viele Menschen denken, ich muss einfach große Teile auch meines Lebens verändern, um nochmal irgendwie neu durchzustarten? Frieda Lang, was hören Sie aus Ihren Studien?
Ja, also das sind so Beschreibungen, die uns oft begegnen, so auch in der Rückschau. Also jetzt Herr Mertens, der von der Kindlichkeit bewahren spricht, oder hier Frau Fahlbusch, die dieses neugierig bleiben, offen bleiben, quasi thematisiert. In der Rückschau wird das sehr oft als ganz wesentliches Merkmal derjenigen beschrieben, die mit dem Alter sehr gut zurechtkommen, die auch sich dann wohlfühlen in diesen Veränderungen, die dann vielleicht weniger die Mitte des Lebens, sondern dann auch die zweite Hälfte des Lebens mit sich bringen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Rezept auch für ein gutes Leben in der Mitte.
Also wenn man unsicher ist, Barbara Bleisch, dann und nicht genau weiß, was mache ich jetzt in der Mitte des Lebens, dass es sich irgendwie anders anfühlt, vielleicht besser anfühlt, weil man sich viele Fragen stellt. Hilft es dann tatsächlich, was sagen Sie als Philosophin, einfach auch äußere Faktoren zu verändern, umzuziehen, einen neuen Job anzufangen, sich neue Freunde suchen, auszuwandern vielleicht sogar?
Also natürlich immer ambivalent, weil alles, was zu tun hat mit Stabilität, mit Sicherheit, ist natürlich auch angenehm in einem Leben, sofern es sich nicht anfühlt wie ein Kerker, in dem man fast erstickt. Aber es gibt sowas wie die Bleibefreiheit, also auch die Entlastung dadurch, dass wir eben nicht dauernd von Neuem anfangen müssen. Und auch das kann ein hohes Gut sein in der Mitte des Lebens. Und trotzdem finde ich diese Zuschrift von Frau Fahlbusch ist natürlich eine ganz wichtige Stimme, insofern, als wir tatsächlich wissen, dass in der Philosophie lange Zeit sehr stark davon ausgegangen wurde, dass Lebenspläne zu machen etwas vom Allerwichtigsten ist. Mit einem autonomen Leben verbinden wir eigentlich so etwas, wie dass Menschen sich Ziele setzen, Pläne haben und so weiter. Und wir sehen aber gleichzeitig, dass das natürlich gerade in der Lebensmitte, die oft auch eine Phase der Bilanzierung ist, eine Kehrseite haben kann. Denn entweder stelle ich fest, ich habe jetzt alles erreicht, was ich wollte, und ich frage mich, was kommt denn jetzt noch? Oder umgekehrt, ich stelle fest, das, was ich haben wollte, gefällt mir gar nicht und ich bin frustriert. Oder noch einmal anders, vielleicht auch, das, was ich haben wollte, werde ich nie erreichen, weil sich nämlich Zeitfenster erstmals schließen. Und insofern stimmt, dass wir nicht so rigide Lebenspläne hat, sondern immer wieder bereit ist, neu anzusetzen, vielleicht es eher einfacher hat in der Mitte des Lebens, die eben auch so eine Phase der Bilanzierung ist.
Und im besten Fall hat man vielleicht auch, also wenn man vielleicht auch beruflich Erfolg haben konnte oder auch anderweitig sozial stabil lebt, die Möglichkeit vielleicht auch durch die materiellen Gegebenheiten, dass man einfach im Laufe der Jahre so ein bisschen vielleicht auch was angespart hat, vielleicht sich ein gewisses materielles Polster angelegt hat, auch nochmal neu nachzudenken. Frank Reginald Wolf aus dem Harz schreibt uns hier über die Midlife-Crisis, diesen Begriff, den haben wir da gar nicht geklärt, ob es ihn wirklich so gibt in der Form oder ob das auch so ein Mythos ist. Frieda Lang, darüber reden wir sicherlich gleich noch. Gibt es nicht auch, schreibt er hier, auch eine Existenzberechtigung für die Midlife-Crisis als den großen Infragesteller? Immerhin trifft es ja vor allem Menschen, die ihre persönliche Sinnfindung eher oberflächlich bewältigt haben und häufig nur nach materiellen Zielen streben. Ganz besonders hart, Frieda Lang.
Ja, ich denke auch, das ist sehr abhängig davon, aus welcher Lebenssituation heraus ich auf diese mittlere Lebensphase spreche. Ich glaube, dass also diese Bilanzierung kann sich ja nur jemand leisten, der auch schon das Gefühl hat, irgendwo angekommen zu sein oder Stabilität zu erleben. Die meisten Menschen haben doch eine besondere Situation, gerade in der Mitte des Lebens, der Familiensoziologe Bertram hat das mal in den 1990er Jahren so beschrieben, dass er sagte, es ist eigentlich in der Mitte des Lebens ein Stau. Wir haben mit den Kindern zu tun, wir haben mit den alten Eltern zu tun, wir haben mit dem beruflichen Ehrgeiz, auch der beruflichen Ambitionen zu tun. Wir sind in vielfältigen Kontexten eingebunden und das alles staut sich. Und irgendwann löst sich das sozusagen zum Ende der Mitte des Lebens vielleicht ein wenig auf. Und da könnte dann auch Bilanzierung passieren. Da ist dann vielleicht auch eine Möglichkeit, sich zu besinnen und dann auch den Übergang in das höhere Alter zu organisieren und zu gestalten.
Also Herr Wolf, der uns schreibt, der glaubt an den Begriff Midlife Crisis. Barbara Bleisch, glauben Sie auch an den Begriff?
Das ist eine lustige Frage. Was heißt es, an einen Begriff zu glauben? Das ist ja, das würde man an eine gute Fee glauben. Also was ja interessant ist, ist bestimmt eine Chiffre für das, was ich existenzielle Fragen nennen würde. Und da bin ich vielleicht nicht ganz der Meinung von Herrn Lang, dass ich nicht der Meinung bin, dass diese Fragen erst auftauchen, wenn wir erst mal Zeit haben. Ich glaube, gerade in dieser sogenannten Rush Hour des Lebens, wie sie Bertram beschreibt, diese eben sehr volle, dichte Zeit, gibt es doch diese Situationen, wo man sich, keine Ahnung, beim Gemüseschnippeln und gleichzeitig die Kinder versorgen und noch überlegen, ob ich noch nebenher telefoniere, die Frage, was mache ich hier eigentlich? Was soll das alles? Wo stehe ich hier? Und gäbe es vielleicht eine ganz andere Lebensform und kommt die irgendwann wirklich noch oder schiebe ich das jetzt seit 10 Jahren auf? Also insofern, die Midlife Crisis ist bestimmt eine Zeit, in der sich eben existenzielle Fragen an die Oberfläche drängen. Und ich würde das auch gar nicht so negativ beschreiben wollen. Es ist natürlich unangenehm, sich mit solchen tiefgründigen Fragen auseinanderzusetzen. Kann auch Fragen aufwerfen, bin ich überhaupt in der richtigen Beziehung, am richtigen Ort, im richtigen Beruf? Aber Karl Jaspers, der Existenzphilosoph, hat so schön mal gesagt, eine Krise ist ein Moment der Existenzerhellung. Und das scheint mir ein sehr wichtiger Begriff zu sein, weil in solchen kritischen Fragen, eben was will ich eigentlich, wer bin ich, wo soll es hingehen, lohnt sich das alles, da wird einfach ganz deutlich, worum es mir eigentlich geht.
Aber woher weiß man das?
Die Fragen sind wichtig.
Woher weiß man das, ob man richtig lebt?
Das weiß man natürlich nicht im eigentlichen Sinne, sondern die Fragen drängen sich einem auf. Ich glaube, wenn man irgendwann einfach feststellt, ich bin sehr unglücklich, nicht befriedigt, ich habe diese große Sinnfrage, ich frage mich, was soll das alles, was ich hier mache? Dann beginnen sich diese Fragen einfach in einem zu manifestieren und zu rumoren und man wird sich Gedanken zu machen beginnen.
Rolf Springmann ruft uns an aus München. Schönen guten Morgen, Herr Springmann.
Ja, guten Morgen in die Runde. Vielleicht darf ich gleich mal starten. Ich sag mal, der Begriff Midlife Crisis, den sehe ich als suboptimal. Ich sag mal, ich weiß ja nicht, wenn ich jetzt so eine Krise habe, bin ich gerade in der Mitte? Bin ich am Ende? Bin ich am Anfang? Diese zeitliche Fixierung auf die Mitte des Lebens, wo Sie ja implizieren, dass das mehr oder weniger um die 40 Jahre passiert, die kennt man ja gar nicht, weil man ja gar nicht weiß, wie alt man ist. Das ist eine. Und das andere ist, es wird dadurch so ein bisschen der Eindruck erweckt, als gäbe es nur diese eine Midlife-Crisis, also nur eine Krise. Das kann falsch sein, das kann richtig sein. Ich sage mal, es kann auch mehrere Krisen geben und sich darauf zu fixieren, ich muss diese Krise, ich sage es jetzt mal überspitzt, genau um die 40 haben, kann vollkommen am Ziel vorbeigehen. Ich sage, ich kann so eine Krise ja mit 18 haben, ich kann sie mit 16 haben, ich kann sie auch mit 72 haben. Also das mal zum Begriff als solches. Und ich sag mal, mein Rezept ist einfach, ständig eigentlich mehr oder weniger an sich arbeiten, aktiv zu sein, Hobbys zu haben, natürlich eine interessante Aufgabe, schrägstrich Beruf zu haben. Und dann, ich überspitze jetzt wieder, dann stellt sich so eine Frage wie, habe ich eine Midlife-Crisis eigentlich überhaupt nicht?
Meine Kollegen haben mir schon verraten, Sie sind 59, das darf ich sagen?
Richtig.
Das heißt, man würde jetzt vielleicht sagen, aus dem Gröbsten raus.
Können Sie so formulieren, wenn Sie wollen.
Erwachsen geworden.
Darf ich da einhaken, weil ich wirklich glaube, das gibt mir die Gelegenheit, doch nochmal was zu sagen, was ist eigentlich die Mitte des Lebens? Sie hatten ja am Anfang kurz darüber gesprochen. Ich glaube, wir sollten wirklich die numerische Mitte, also von dem jetzt gerade gesagt wurde, wir wissen nie, wann das ist, kann ja schon mit 22 sein, unterscheiden von der Lebensphase der mittleren Jahre. Und mir geht es lediglich um das Zweite. Also ich spreche von einer Lebensphase. Und die wird in der Entwicklungspsychologie meistens ungefähr zwischen 40 und 65 verortet, mit ausgefransten Rändern zu beiden Seiten hin. Und natürlich würde ich nie hingehen und sagen, in dieser Zeit zwischen 40 und 65 Jahren Gibt es genau einen Moment, wo sich kritische Fragen stellen? Keineswegs. Ich würde auch nicht behaupten, alle Menschen haben diese Fragen. Aber typischerweise kommen in dieser Lebensphase Fragen auf, die zu tun haben, zum Beispiel mit der Feststellung, dass wir noch einmal ganz anders mit der Endlichkeit des eigenen Lebens konfrontiert sind, weil wir merken, dass wir älter werden, weil wir die eigenen Eltern vielleicht alt werden und sterben sehen, weil es Diagnosen gibt im Umfeld, die wirklich schwererer Natur sind und so weiter. Und das ist jetzt nur ein Aspekt dessen, warum solche Krisenmomente auftauchen können.
Das heißt, der Springbein bei Ihnen war, ich sage jetzt mal, vor 10 Jahren nicht allzu viel Dramatisches los.
Das kann man so sagen. Ich sag mal, ich würde es auch nochmal auf das zurückspiegeln, was eben gesagt worden ist. Ich sag mal, solche kritischen Phasen, natürlich kann es sein, statistisch gesehen, dass diese Fragen ab 40 bis 65 auftreten. Aber ich sag mal, das kann auch zu spät sein. Ich sag mal, es ist sicherlich auch sinnvoll, sich vorher mit Gedanken zu machen, wenn man Dinge noch steuern kann. Und mir scheint es so ein bisschen so eine Modeerscheinung zu sein, zu sagen, also jetzt um die 40 muss ich ja da irgendwie anfangen, mir mal Gedanken zu machen. Aber nochmal zu Ihrem Punkt, wie das bei mir gewesen ist. Also ich habe da nicht so einen besonderen Moment verspürt, oh, muss ich jetzt hier irgendwie grundsätzlich was ändern. Ich meine, das Leben ist ohnehin ständig im Fluss. Von daher kann das früher passieren oder später. Und bei mir hat es diesen kritischen Moment um die 40, 45 nicht gegeben. Ich will damit nicht ausschließen, dass es nicht mal eine Überlegung gegeben hat, machen wir das eine so oder andersrum. Aber das gab es vorher auch schon und das gibt es jetzt genauso. Und ich würde auch nicht ausschließen, dass ich vielleicht mit 72 oder 75 da noch mal intensiver über das eine oder andere nachdenke. Aber ich würde das eher vollkommen offen formulieren. Aber ich gebe zu, wahrscheinlich denkt die Mehrheit, okay, das Lebensdurchschnittsalter ist 80, sage ich mal, also muss ich mit 40 in der Mitte Bilanz ziehen. Hm. Kann man ja machen, aber ich sehe das nicht als den einzigen Lösungsweg.
Dann gibt es auch die berühmten Geburtstagsfeiern, wo man plötzlich dann 40 geworden ist oder 50 und viele fragen sich, feiere ich das jetzt groß, verheimle ich das, rede ich überhaupt darüber, wie war zum Beispiel Ihr 50. Geburtstag?
Habe ich überhaupt nicht gefeiert.
Gar nicht gefeiert, weil er der 50. war oder weil Sie Geburtstage nicht feiern, groß?
Ich feiere Geburtstage grundsätzlich nur dann, wenn es sich irgendwie ergibt. Da ist nette Leute um mich rum und ich habe zufällig Geburtstag, dann wird da was gemacht. Ansonsten ist das so
ein Schönheit. Tag wie jeder andere. Ist auch eine schöne Haltung. Was hat Sie aktiv gehalten, weil Sie sagen, auch Hobbys und Freizeitbeschäftigung? Gibt es etwas, wo Sie sagen, das ist etwas, was ich über die Jahre beibehalten habe?
Also mit Sicherheit, ich sag mal, ich bin immer in Bewegung, andere nennen es Sport, also das ist ein wichtiger Bestandteil. Ich interessiere mich für Musik aktiv, ich bin aktiver Musiker in verschiedenen Richtungen, bin auch mit anderen Leuten da musikalisch unterwegs. Ich interessiere mich für Sprachen, ich war viel im Ausland, das ergibt sich dann daraus, dass man Dinge auch kombinieren kann, Musik im Ausland und so weiter, hatte ich an anderer Stelle auch schon mal erwähnt. Ja, und das führt eigentlich dazu, man vielleicht auch weniger krisenanfällig ist. Also ich will jetzt nicht sagen, dass bei mir alles super klasse ist und immer beste Stimmung. Das natürlich nicht. Man muss da ehrlich zu sich selber sein. Aber ich sag mal, man kann sich auch vieles einreden.
Und ansonsten Freunde, Freundinnen, oder? Soziale Beziehungen, ist das wichtig?
Absolut. Mhm. Also ich meine, ohne das wäre das Leben ja langweilig.
Frieda Lang, Barbara, bleibt vielleicht die Frage an Sie. Also es wird ja immer wieder gesagt, das ist eigentlich, was einen durch das Leben trägt und auch jung hält, wenn man so will, nämlich die Freunde, die Freundinnen.
Ja, also ganz sicher spielt es eine ganz wesentliche Rolle, wie ich mein Leben gestalte, wie ich auch meine eigenen Wünsche, meine Persönlichkeit in diesem Leben auch umsetze, realisiere, wie ich meine Umwelt auch quasi nach meiner eigenen Persönlichkeit hinlege, auch auswähle. Vielleicht wird das aber auch überschätzt. Also wir müssen mal ein bisschen aufpassen. Wir reden nicht über allgemeine Regeln, sondern wir reden ja über eine immer stärker zunehmende Vielfalt von Individualität im Laufe des Lebens, auch einer Individuation, die ein besonderes Phänomen des Alterns ist. Und insofern passen allgemeine Regeln eigentlich nicht so gut, um das Leben zu beschreiben oder die Lebensmitte oder das Alter, sondern wir müssten eigentlich immer eher von der individuellen Besonderheit sprechen, die Menschen auszeichnet. Und der eine hat Freunde, der andere möchte vielleicht lieber im Keller sitzen und mit der Hobby-Eisenbahn spielen und wieder jemand verwirklicht sich im Garten oder hat auch ganz andere wichtige Ziele im Leben.
ich da kurz was dazu sagen? Ich sag mal, ich finde halt wichtig, man muss beides ausprobieren. Genau. Also ich hatte kürzlich ein Gespräch mit jemandem, ständig in einer Beziehung gelebt, natürlich auch mal so Trennungen und so weiter. Das war auch häufig ein Thema. Jetzt höre ich da von der Person, die schon etwas älter ist, die ist in diesem Life-Crisis-Alter, sage ich jetzt mal. Und ich denke jetzt erstmal drüber nach, ob es nicht sinnvoll ist, auch mal eine gewisse Zeit allein zu sein. Und das halte ich für einen wichtigen Bestandteil, auch im Hinblick auf, nehmen wir jetzt mal die Midlife-Crisis, dass man in der Lage ist, sich zu binden, verschiedene soziale Kontakte, jawohl, das ist auch immer, wird ja auch immer gut gesehen. Alleinsein wird ja meistens so ein bisschen, so ein Eigenbrötler, einer, der sozialisiert, sage ich falsch. Nee, man muss auch alleine mit sich klarkommen können, weil irgendwann werden wir vielleicht auch mal im Alter Phasen haben, wo wir mehr länger allein sind. Und wenn man das nicht gelernt hat und mal längere Zeit selber praktiziert hat und auch erkennt, Mensch, kann ja eine Riesenchance sein und ich gehe dann ganz anders auf andere Leute zu, dann ist es eine Riesenbereicherung.
Ich stimme Ihnen da vollkommen zu, weil das natürlich nicht so sein kann, dass es eine Krise für alle Menschen gibt, sondern Sie beschreiben das ja sehr schön, dass es eben eine Besonderheit gibt in Ihrem Leben mit vielen vielleicht auch Herausforderungen und Krisen und diese besonderen Krisen selbst zu meistern, das ist eigentlich das Spannende. Also wir wissen aus der Psychologie, dass die Krisen uns eigentlich voranbringen, das, was wir krisenhaft erleben. Und die Krisen hängen halt an unserer Persönlichkeit und nicht so sehr an unserem Alter. Das Alter spielt gar keine Rolle bei der Frage, ob man eine Krise erlebt oder nicht erlebt.
Aber ich würde vielleicht gerne doch noch einen Punkt aufnehmen, weil ich auch gerne noch mal betonen möchte, ich bin ja gar nicht die, die an der Krise hängt, sondern ich habe ja ein Buch geschrieben mit dem Titel Eine Philosophie der besten Jahre. Also ich glaube gerade, dass wir betonen sollten, was das für eine schöne Zeit ist, die Erwachsenenzeit, und dass wir gerade nicht immer über diese Krisenhaftigkeit sprechen sollten. Aber was der Herr jetzt vorhin ja auch gesagt hat, er hat betont, wir sollten Dinge ausprobieren. Und genau das ist doch der Punkt. Wenn wir eine bestimmte Zeit schon gelebt haben und schon einige Erfahrungen gesammelt haben, eben ausprobiert haben, übrigens auch geübt haben. Er hat gesagt, dass er Instrumente spielt, Musik macht mit anderen. Das braucht ja alles Zeit. Ausprobieren, üben, vorankommen. Und gerade deswegen sind diese Jahre eben so schön, weil ich glaube, ja, es geht im Leben darum herauszufinden, wer bin ich, was gefällt mir, was behagt mir, wie will ich leben. Und das braucht eine gewisse Zeit.
Das unterscheidet sich aber, es unterscheidet sich aber nicht von dem jungen Erwachsenenalter. Auch dort geht es genau um diese Themen, die Sie beschreiben. Also insofern ist es nichts Besonderes der besten Jahre, sondern eigentlich, wenn man Glück hat, sind alle Jahre des Lebens die besten Jahre. Und wenn man nicht so viel Glück hat, sind es eben nur manche.
Das ist eine schöne Überschrift. Das ist eine sehr schöne Überschrift.
Naja, aber ich würde doch noch einmal sagen, es macht doch einen Unterschied. Also das geht jetzt gar nicht darum, irgendetwas abzuwerten und zu sagen, die jüngeren Erwachsenenjahre sind weniger gut. Mir ging es ja darum, was ist eigentlich die Fülle des Lebens, diese antike Idee, wo man wirklich gesprochen hat, von der Blütezeit des Lebens herauszufinden, worin besteht diese Blüte eigentlich. Aber ich würde dennoch sagen, in den jungen Erwachsenenjahren stehen natürlich ganz große Entscheidungen an. Welchen Beruf ergreife ich? Will ich eine Familie gründen zum Beispiel? Und oftmals wissen wir eben wirklich gar nicht, ob uns diese Lebensform dann gefallen wird. In der Mitte des Lebens haben wir es schon ausprobiert. Ich glaube, wir wissen tatsächlich schon mehr. Und insofern denke ich, da gibt es eine gewisse Souveränität, die im Laufe des Lebens genau dadurch wachsen kann. Und im Übrigen auch, weil das am Anfang unseres Gesprächs so betont wurde, das über sich zu lachen und Distanz zu halten, so wie ein Kind zu bleiben, dass das so wichtig sei. Da würde ich gerade sagen, so bin ich nicht einverstanden damit, weil Kinder können nicht gut über sich lachen. Das ist etwas, was wir erst im Laufe des Lebens erwerben. Und diese Distanzierung zum eigenen Leben, also festzustellen, was immer geschieht, der Brei wird immer heißer gekocht, als er gegessen wird. Das ist oftmals genau etwas, was wir im Laufe des Lebens lernen. Das können doch 20-Jährige noch nicht so gut. Und übrigens auch zu Recht, weil die investieren sich ja mit Haut und Haare in das, was sie gerade tun müssen. Dieser ganze jugendliche Inbrunst hat ja auch oft damit zu tun, dass man sich tierisch ernst nimmt. Und zu Recht noch einmal. Aber je älter wir werden, umso gelassener werden wir. Und diese ironische Distanz, finde ich, ist auch gerade eine Haltung, die in der Mitte des Lebens zur Hochblüte kommt.
Wie eine gute Lebensmitte gelingen kann, Midlife, das ist unser Thema heute Vormittag hier im Deutschlandfunk Kultur. Rolf Springmann aus München, ich danke Ihnen sehr.
Danke
und,
auch.
Und wünsche noch sehr, sehr viele wunderbare Jahre und viele Grüße und schönes Wochenende.
Herzlichen Dank, Ihnen auch alles Gute.
Danke, tschüss.
Danke.
Und wir gehen nach Kiel zu Jens Schneider. Schönen guten Morgen. Sie sind unterwegs im Auto, höre ich gerade so ein bisschen, ne, im Hintergrund.
Ja. Ich fahre auch einen Parkplatz an jetzt, weil ich ja doch recht lange gewartet habe und zuhören konnte. Gleich guten Morgen in die Runde. Ja, eins vorweg, ich bin 56, aber ich sehe das auch so, auch nur im Ausweis. Meine Mutter sagte mir, ich bin 18, auch nur, weil ich einen Führerschein habe. Ansonsten immer noch Blödsinn im Kopf, ich mache, was ich will, fertig. Ich finde ja die Diskussion, was wir uns hier anmaßen, ich sage extra wir, auch ganz schön ja anmaßen. Wer bestimmt, was die Mitte ist? Wer bestimmt, wie man lebt? Man muss glücklich und zufrieden sein, egal ob als Kind, Jugendlicher oder Älterer oder ganz alt. Ich weiß nicht, wo kommt das Wort Midlife-Crisis her? Wer hat sich das einfallen lassen? Ist das? Ich habe mir mal Gedanken gemacht, ebenso noch beim Zuhören. Ist das manchmal daher gekommen, weil so bei 70, 50 kommen die Leute, ja, die haben ihre Kinder groß, die sitzen fest im Job, das Haus ist fertig schon seit ein paar Jahren. Ja, und nu? Jetzt fahre ich jedes Jahr in Urlaub, ich gehe jeden Morgen um 7 zur Arbeit und komme um 16 Uhr nach Hause. Freitag das Wochenende, Montag geht die Woche wieder los. Und so geht es bis zum Schluss. Und sie sagen sich, ist ja alles schön, was ich hier habe, aber ist das Leben, Erleben? Also ich, wenn ich mir überlege, was ich alles gemacht habe bis zum heutigen Tag hin, ob als Kind, als Jugendlicher, als Halbstarker, als 20-, 30-Jähriger, um das zeitlich festzumachen, oder jetzt wieder, wo viele Leute in meinem Umfeld sagen, sag mal, Alter, auf was für Gedanken kommst du denn noch alles? Ich sage, wieso, hab ich Bock drauf, mache ich jetzt. Lebe aber alleine, keine Frau, keine Kinder, keine Kredite, bin völlig frei und unabhängig, muss ich auch sagen, hat sich so ergeben. Also ich habe nicht zu Hause gesessen mal irgendwann, habe gesagt, ich werde nie eine Beziehung haben. Wenn es passiert, passiert es. Wenn mir richtig über den Weg läuft, auch heute, ja, wenn das passt, passt das. Das ist ein Neues.
Oder gleich nach Ihrem Telefonat jetzt oder heute Nachmittag noch, wer weiß, vielleicht verändert sich plötzlich heute noch was. Oder morgen, natürlich. Am Sonntag, kann ja passieren, ne?
Ja,
ja, natürlich. Sie sind offen dafür.
Na, das ist doch das Leben, meiner Meinung nach. Ich glaube, das Leben ist viel zu eingefahren. Und daher kommen diese Sachen. Ich möchte nicht wissen, wie viele Leute abends heimlich neben ihrem Partner liegen und sagen, also hier ewig grüßt das Murmeltier. Also mir muss keiner erzählen, bloß weil ich jeden Tag zur Fitness gehe oder joggen gehe und ich fit wie ein Turnschuh bin, dass ich dann lebe, wenn ich nichts anderes mache. Ich erlebe doch gar nichts. Zum Schluss ist der Zettel, was bei mir auch noch so ein Ding ist, Zeit. Das Zeitkonto kann man nicht auffüllen. Also ich muss jetzt leben. Ich muss so kurzfristig wie möglich leben. Ich plane auch nicht gerne in sonst voraus. Ich fahre los. Ich bin losgefahren, um einen Freund zu besuchen. Zwei Wochen später stand ich in Marokko mit dem Motorrad. Falls einfach, ja, war schön, auch fahr mal weiter, fahr mal hier und fahr mal dahin. Gut, ich habe keine Termine. Ich habe das Portemonnaie aufgemacht. Okay, ist doch ein bisschen was drin, fahr mal weiter. Das ist einer meiner schönsten Reisen gewesen. Völlig planlos, das zu machen, was sich gerade ergibt. Mit den Möglichkeiten, ich sag mal im Umfeld, sei es politisch, sei es gesundheitlich, sei es
materiell, natürlich auch, ne? Man muss ja überhaupt in der Lage sein, dass...
Die Ansprüche, das ist ja auch noch so ein Ding.
Ja.
Meine Ansprüche sind nicht hoch. Ich bin mit wenig zufrieden und da brauche ich nicht viel zu tun. Ne, da habe ich mehr Zeit für mich.
Jens Schneider, ich habe das Gefühl, das ist ein gutes Wochenende für Sie.
Immer.
Und
ja, also Wochenende ist ja bei mir auch nicht. Ich sage immer, wenn ich immer höre, also wenn ich höre, oh, endlich Wochenende. Da frage ich mich, sag mal, wie grausam ist denn die Woche gewesen? Die Woche ist weg. Die ist abgeschnitten hinten am Lebensende. Und jetzt freue ich mich, endlich Wochenende. Endlich ist diese Scheißwoche vorbei. Ja, was hat der denn die Woche gemacht? Die kann der ja nicht leben brauchen. Also
vielleicht den falschen Beruf.
Ja, Beruf oder Leben, wie auch immer man das nennen will. Mein Beruf ist mein Leben.
Jens Schneider, ich danke Ihnen sehr für den Anruf. Wünsche noch gute Fahrt und schönes Wochenende.
Ja. Gleichfalls.
Und viele Grüße. Und wir haben noch Zeit für Lutz Schell-Peters, der unterwegs ist. Sind Sie unterwegs? Ich glaube, oder?
Nee, ich sitze zu Hause.
Aber jemand ist ja auch mal schön. Guten Morgen erstmal.
Guten Morgen, ja.
Wie ist es bei Ihnen? Sie haben Ihr Leben geändert, als Sie so Anfang 50 waren, haben mir meine Kollegen erzählt.
Genau, richtig. Und zwar, also ich war selbstständig als Tischler und es war schwierig. Ich hatte einen kleinen Betrieb, war allein tätig und habe gedacht, es muss sich was ändern. Und habe also den Betrieb aufgegeben und bin nochmal in Anführungsstrichen in die Welt gegangen. Habe also mir einen Betrieb besucht. Da war ich offen. Ich habe in Dänemark mich beworben. In der Schweiz ist dann letztendlich der Odenwald geworden. War dann ein Jahr lang in einem Betrieb, was eine neue Erfahrung war, nochmal angestellt zu sein. Und über verschiedene Wege bin ich dann zur Handwerkskammer gekommen, nach Berlin, nach Kassel, habe dort dann eine Akademie geleitet für Gestaltung, was eigentlich immer mein Thema war, also Handwerksdesign. Und bin dann zum Schluss, kurz vor meiner Rente, also ich bin seit einem Jahr Rentner, bin ich dann nochmal in eine Schule gekommen, eine Berufsschule, und hatte die Möglichkeit, nochmal Handwerksnachwuchs mitzubilden.
Und diese berufliche Veränderung, die hat auch Sie verändert?
Ach, natürlich. Also was ich irgendwie gelernt habe bei der ganzen Zeit, das natürlich unabdingbar ist für so einen Weg. Erstmal, dass das Umfeld da irgendwie mitspielt. Das heißt, meine Frau, die musste natürlich auch irgendwie damit klarkommen, dass ich nur am Wochenende zu Hause war. Und über einen Zeitraum von über 15 Jahren, das ist natürlich eine Hausnummer. Ne? Und das andere ist...
Aber Sie sind noch zusammen.
Wir sind noch zusammen. Ich bin jetzt wieder zu Hause. Ne? Was natürlich auch durchaus ein Prozess ist. Aber letztendlich, was bei mir die Voraussetzung war, dass ich einfach auch diese, denke ich mal, eine Offenheit habe und Lust habe auf neue Türen, die aufgehen. Also wenn, man kann ja wirklich sagen, ja, du bist gescheitert, du hast den Betrieb an der Wand gefahren, aber gleichzeitig ist es so, die Tür ging zu und es gingen so viele Türen auf und das ist eine super Erfahrung.
Lutz Schäpeters, ich danke Ihnen sehr für den Anruf und viele Grüße auch an Ihre Frau.
Ja, danke, richtig
ja. Los. Schönes Wochenende und vielleicht auch noch genug Zeit, auch jetzt in Ihrer Rente ein bisschen was zu tischlern. Ich vermute mal, ein Tischler ist immer ein Tischler, oder?
Ja, nee, es ist. Ja. Ich habe mich mehr so in den Bereich des Metalls der Motorräder verlegt.
Ah, Otto, das Material gewechselt, gut.
Ja. Aber ist ja Handwerk.
Ja, solange man mit den Händen was machen kann und was herstellen kann. Dankeschön und viele Grüße.
Okay, danke.
Dankeschön, ciao. Tschüss. Doris Keim-Steinbrecher, auch sie hat uns geschrieben, sie schreibt hier, mein Mann starb, als wir beide 51 waren, somit musste ich mir ein neues Leben schaffen, zuerst mit dem Verlust der Trauer zurechtkommen und dann zwang ich mich, alleine essen zu gehen. Unser Lieblingsrestaurant fühlte sich sicher an und nur mittags, abends sind zu viele Pärchen da. Dann schreibt sie hier, VHS-Kurse hat sie gemacht aus einer Volkshochschule, um Leute kennenzulernen, schlecht. Punkt. Nach einem Abendkurs gehen alle zurück in ihr Leben. Das ist das größte Problem, neue Menschen kennenzulernen. In diesem Alter sind alle fest in ihr Leben, Familie, Beruf, Freunde verankert. Also bei Verlusten oder man plötzlich in der Mitte des Lebens einfach das Gefühl hat, man möchte sich neu orientieren, neue Menschen kennenlernen. Das scheint schwieriger zu sein. Ich bringe das mal in die Runde, Frieda Lang, Barbara Bleisch, als wenn man jung ist, oder?
Ja, also ich tue mich immer schwer mit solchen Formulierungen, die das Alter sozusagen als Grund für irgendein Erlebnis angeben. In Wahrheit erleben Menschen nicht ihr Alter, in Wahrheit erleben sie ihre Situation. Und als Psychologe habe ich gelernt und bin ich auch in meiner Arbeit damit beschäftigt, Menschen zu vermitteln, dass sie sich auf das einlassen müssen, was jetzt gerade ist, und sich überlegen müssen, was von dem, was gerade ist, lässt sich ändern. Dann wäre es gut, das zu ändern. Und wenn es sich nicht ändern lässt, wäre es gut, das zu akzeptieren. Und das Wichtigste ist eben zu unterscheiden und das zu können, was sich ändern lässt und was nicht. Und ich glaube, das hat mit dem Alter erstmal nichts zu tun. Vielleicht gibt es eine Besonderheit, wenn wir älter werden. Im Laufe des Lebens lernen wir besser, zwischen innen und außen zu differenzieren, Reflexivität zu entwickeln. Vielleicht eben diese Kindlichkeit, die anfangs ja genannt wurde, für sich einfach mal zu erkennen und einzuklammern und zu sagen, ja, so war ich als Kind, das bin auch ich. Und das ist genau das, was hier in solchen Situationen eben vielleicht nötig ist, die Probleme, die man gerade hat, als solche zu verstehen und zu überlegen, was habe ich mit den Problemen zu tun, die mir gerade widerfahren.
Aber neue Beziehungen eingehen, Barbara Bleisch, in diesem mittleren Alter, ist das schwieriger?
Also zu dieser Frage kann ich tatsächlich nichts sagen, weil es eine empirische Frage ist und da der Psychologe natürlich mehr weiß. Aber ich würde vielleicht Herrn Lang, obwohl ich vieles teile, trotzdem vielleicht so ein klein bisschen widersprechen. Das klingt ja fast so, als wären wir unterwegs in eine altersirrelevante Gesellschaft. Und das heißt es tatsächlich manchmal auch. Also jedes Alter ist eigentlich gar nicht spezifisch jetzt mit gewissen Eigenschaften oder Problemstellungen verbunden, sondern man hat halt einfach das Leben, das man hat und die Umgebung, die man hat. Ich weiß nicht, ob das so stimmt, oder zumindest hätte ich aus philosophischer Sicht ein paar Rückfragen. Also gerade diese Frage mit den Beziehungen oder die Frage mit der Familiengründung. Also warum ist zum Beispiel für Frauen, die auf die 40 zugehen, diese Frage so schwierig oftmals? Finde ich einen Partner, eine Partnerin, mit der ich eine Familie gründen kann? Ja, weil einfach die Reproduktionszeit der Frau nicht ewig dauert, zum Beispiel. Also selbst wenn wir sagen, das Alter ist
zum
heute
Mann,
nicht mehr...
der biologisch
bevorteilt, ja, aber es ist jetzt auch nicht ewig. Und ich finde einfach, wir müssen so ein bisschen aufpassen. Neben all dieser Diversifizierung, Pluralisierung von Lebensentwürfen gibt es trotzdem Konstanten, die zu einem Leben dazugehören. Und das ist beispielsweise die reproduktionsfähige Zeit. Das ist aber auch so etwas wie überhaupt menschliche Kräfte, die wir haben. Es ist einfach was anderes, ob man ein Kind großzieht mit 25, 30 oder mit 65. Das weiß jeder, der Kinder hat, ob man solche Nächte, in denen Säuglinge dann klein sind, durchstehen mag oder nicht. Also ich glaube, das sind irgendwie wichtige Dinge. Und,
aber eine Verkürzung des Alterns auf biomedizinische Prozesse greift mir einfach zu kurz. Ich bin tatsächlich als Psychologe eben in der besonderen Situation, dass nur in der Psychologie wir eigentlich wissen, dass es ein Zusammenspiel und auch eine Dynamik von Gewinnen und Verlusten gibt. Und gerade diese Beschreibung von biomedizinischen Grenzen im Alternsprozess ist eigentlich eher die Folie, mit der wir das Altern ausgrenzen, statt es einzubeziehen. Denn es geht nicht um die Frage, ob man biologisch Kinder kriegen kann oder nicht, sondern es geht ja um die Frage, wie gehe ich damit um, ob es mir gelungen ist oder nicht. Und daraus wird dann mein Leben, nicht aus der Frage, ob das jetzt ein Alternsthema ist, sondern ob das ein Lebensthema
der
Person.
Aber wird das nicht dennoch auch, und das sage ich als Mann, tatsächlich als Ungerechtigkeit empfunden, dass Männer zum Beispiel ab einem bestimmten Alter noch mit 50, 60, wegen mir auch mit 70 sogar noch neue Familien gründen können, was die Nachkommenschaft für Frauen einfach ab einem bestimmten Alter ausschließt?
Das können auch Frauen. Kamala Harris ist ein gutes Beispiel dafür, dass man auch ohne eigene
Aber nicht mit
Kinder.
70. Aber ja, ich meine jetzt, was die biologischen
ja,
Kinder
aber
angeht.
Wir dürfen eben nicht verkürzen, das Thema des Alters oder der Alternsveränderung mit rein biologischen Prozessen. Es ist ein gesellschaftliches Zusammenspiel von vielleicht auch natürlich biologischen, sozialen, psychologischen Prozessen, die unser Leben begleiten.
Aber Herr Lang, das ist wirklich total interessant und ich schätze dieses Gespräch enorm mit Ihnen, weil ich das wirklich einfach ein bisschen anders sehe. Ich bin die allererste, die sagt, der Alterungsprozess darf auf keinen Fall auf biomedizinische Marker reduziert werden. Deswegen habe ich auch gesagt, es ist einfach Unsinn zu behaupten, man sei mit 60 noch 40, weil man dann ein Blutbild vorlegt und sagt, das sieht doch aus wie von einem 40-Jährigen. Das ist einfach auch nicht mal eine interessante Information, finde ich. Aber es ist doch trotzdem so, dass wir feststellen, in den mittleren Jahren irgendwann, dass die Zeit nicht mehr reicht, gewisse Dinge zu tun, weil sie zum Beispiel Übung brauchen, wie ich schon gesagt habe. Natürlich gibt es immer die Geschichten von den Menschen, die mit 60 Jahren an einem Talentwettbewerb
Frau Bleich,
teilnehmen.
Und
es stellt sich heraus...
Da gibt es doch gar keinen Widerspruch. Ich meine, das Einzige, was Sie stellen ja nur eine Tatsache fest, und da stimme ich vollkommen zu, das Einzige, was Sie vielleicht noch berücksichtigen könnten dabei, ist, dass es sich um ein Deutungsmuster handelt, bei dem sich alle Menschen ganz stark unterscheiden, dass also ihr Deutungsmuster nicht absolut gesetzt werden kann für alle Menschen, sondern es bleibt, was es ist. Ihr eigenes Deutungsmuster.
Das Eigenständige und das Subjektive, das beschäftigt uns. Ich muss da mal einhaken, weil wir tatsächlich zum Beispiel Marika Steiger haben, die uns aus Potsdam anruft und ihr Leben verändert hat und ja, vielleicht auch ihre ganz eigene Geschichte zu erzählen hat. Schönen guten Morgen erstmal.
Ja, schönen guten Morgen. Ich bin sehr dankbar für diese Sendung, weil ich selbst also in dieser sogenannten Lebensmitte, ich mache sie nicht an einem Alter fest, sehr, sehr viel Positives für mein Leben in der Veränderung habe, erleben dürfen. Und ich glaube auch, dass es mit meiner wunderbar stabilen Kindheit zu tun hat. Also ich bin Jahrgang 51 und meine Eltern haben mich natürlich in den Nachkriegsjahren der DDR nicht immer, also haben nicht immer das gleiche Leben gehabt und trotzdem bin ich geboren und
Jetzt hören wir Sie leider ein bisschen schlecht. Kommen Sie vielleicht ein bisschen näher ans Telefon? Vielleicht hilft das auch.
Ja, ich bin am Handy. Können Sie mich verstehen jetzt?
Ja, wir versuchen das jetzt weiter.
Ja, also ich glaube, dass ich eine sehr geborgene und stabile Kindheit hatte, die mich jetzt auch in diese Mitte, die Lebensmitte, wo das wunderbare Leben dann nochmal neu begann, geführt hat. Ich glaube, dass das eine große Rolle spielt. Und da kann ich erzählen, dass ich eine zweite Ehe nochmal eingegangen bin mit einem Rollstuhlfahrer, die sehr beglückend war und natürlich auch mit Einschränkungen und die mir aber beruflich ganz viel eröffnet hat, weil ich also einen wunderbaren Partner hatte, der mich also sehr losgelassen hat und sehr persönlich mich weiterentwickeln ließ, was in der ersten Ehe schwierig war. Ich habe 4 wunderbare Kinder großgezogen und damals war das noch so, ich glaube, das gibt es heute noch, die Frau ist für Kinder, Kirche und Küche verantwortlich und das war irgendwann dann ein Schnitt für mich. Ich dachte, so geht's nicht, ich muss mich weiterentwickeln. Und in dieser Beziehung habe ich dann nochmal eine freiberufliche Tätigkeit angestrebt. Ich bin also beruflich, habe ich gelernt, Diätassistentin und habe mich dann immer gewundert, dass nach der sogenannten Wende hier die Menschen so krank sind und ich durfte dann eine Ausbildung absolvieren als Gesundheitsberaterin und habe mich damit selbstständig gemacht und bin also seit 25 Jahren wunderbar unterwegs mit Kochkursen und mit Aufklärungen und selber bin ich vegetarisch vollwertig, ernähre ich mich, was dann zur Folge hatte, dass ich mich mit 60 Jahren auf den Jakobsweg begeben habe, in voller Gesundheit, die ich heute noch genieße und nach 40 Jahren dann wieder begonnen habe, meine Geige herauszuholen, die ich als Kind gelernt hatte und spiele jetzt begeistert in dem kleinen Quartett und nehme Geigenunterricht. Und ich denke, das hat zum einen mit meiner wunderbaren Kindheit zu tun und zum anderen auch mit einer Veränderung in der Lebensmitte, die einfach ich geschafft habe, weil ich gewachsen bin und weil ich als Kind auch gut in dieses Leben hinein geführt wurde durch meine wunderbaren Eltern. Ich habe jetzt 13 Enkelkinder.
13?
Und 13 Enkelkinder, ja. Und
gibt es Momente, wo die alle zusammen sind, wo es bei großen Familienfeiern alle zusammen sind? Also vielleicht auch mit ihrem ersten Mann, kommen dann alle zusammen?
Ja, dann kommen alle zusammen. Das hat wunderbar geklappt. Wir hatten jetzt einen Schulanfang und der war so bezaubernd gut. Und wir haben uns alle unterhalten. Und da ist das Wunderbare, dass man also, ich habe Enkelkinder von 3 bis 25 und werde jetzt sogar Urgroßmutter, dass es da so zauberhafte Gespräche gibt. Und was ich noch dazu sagen wollte, dass es total wichtig ist, dass wir wieder oder immer wieder mit Kindern und Enkel sprechen und nicht nur über TikTok oder über Facebook kommunizieren, sondern es ist wichtig, auch zu erzählen, wie ist mein Leben, was habe ich da geleistet, was habe ich getan und wie wunderbar war das.
Ich habe den Eindruck, dass
mein Enkel pilgern, also ja, das ist auch was Schönes.
Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass eine gute Mitte des Lebens oder sozusagen ja diese Veränderungen auch dann gut funktionieren, wenn man nicht bricht mit dem, was vorher war. Das scheint ja bei Ihnen nicht zu sein, ne? Sie haben sich einfach weiterentwickelt, ne?
Ja, das stimmt. Also es gab auch sehr harte Phasen. Wir haben vieles verkehrt gemacht in unserer Trennung mit den Kindern. Und ich habe das aber mit meinen Kindern aufgearbeitet und wir können drüber reden und sprechen und sie sprechen über ihre Befindlichkeiten und ich glaube, das ist das Wichtige. Und wir als Eltern haben uns immer bemüht, auch die Kinder in der Zeit dann nach der Trennung, dass wir uns miteinander treffen, Konfirmation gefeiert und Dinge, die wichtig waren für die Kinder, wo Eltern eben beteiligt waren in dem Leben, auch miteinander zu teilen.
Also das scheint, ich weiß nicht, Frieda Lang, so etwas wie Frieden schließen mit dem ersten Teil seines Lebens?
Hilft ich finde das einfach spannend, weil Großeltern haben ja auch oft so eine Funktion des Mutmachens und des auch Ermutigens, den Weg zu gehen. Das ist ja vielleicht gar nicht allen so bekannt, aber die größte Angst vor dem Altern finden wir ja nicht in der Mitte des Lebens, sondern die größte Angst vor dem Altern berichten jedenfalls in praktisch allen Umfragen haben ja die jungen Erwachsenen, weil sie vielleicht das noch nicht einschätzen und es sind eben die Großeltern oft, die vielleicht da vermittelnd und auch beschwichtigend wirken können und es kommt eben gerade darauf an, diese individuellen Beziehungen der Familie tatsächlich auch zu nutzen als eine Quelle für Informationen darüber, wie vielfältig und verschieden das Altern sein kann.
Ja, da kann ich noch einen kleinen Beitrag dazu leisten. Und zwar ist es mir jetzt doch passiert, dass ich mal ins Krankenhaus musste, weil meine Kinder mich immer fit und gesund erkannten. Und meine Enkelin, die also Krankenschwester gelernt hat, die hat mich dann besucht und hat mir einen zauberhaften Brief geschrieben und hat gesagt, oh Omi, ich habe immer gedacht, du bist auf dieser Erde, solange ich lebe. Und jetzt erkenne ich die Endlichkeit. Und du brauchst dir keine Gedanken machen, wenn du älter wirst. Ich werde mich um dich kümmern. Und das war so. Ich kriege jetzt noch Gänsehaut. Dieses Enkelkind habe ich also in der Universität, als meine Tochter Musik studiert hat, immer hin und her gefahren zum Stillen. Und wir haben eine ganz enge Beziehung gepflegt. Auch das ist wichtig, dass man Beziehungen pflegt und von Anfang an für seine Nachkommen eben auch da ist. In dem Sinne, wie man es kann und wie man es vermag und wie es die Kräfte erlauben.
Marika Steiger, ich danke Ihnen sehr für den Anruf. Viele Grüße nach Potsdam. Ja. Viele Grüße danke. Auch an Ihren Mann und an die, was waren das, 13 Enkelkinder, ne? Und Urenkel, glaube ich, auch schon, also auf dem Weg oder so.
Ja.
Wer weiß, wie groß die Familie noch wird. Ich danke Ihnen sehr. Ja, viele Grüße. Viele Grüße.
Ja, danke.
Und aus Potsdam schreibt uns auch Sabine Schäfer, die hier schreibt, ich bin 53 und fühle mich auch wie 53. Meine Mutter, 83, hat sich in den letzten 30 Jahren immer jünger gefühlt. Sie schreibt hier einen Aspekt dazu, wie fühlen sich die jüngeren Menschen, wenn sie dauernd hören, dass die Alten eigentlich genauso alt sind wie sie. Meine Mitte erinnert mich an die Frage, wie kannst du dich mit 50 fühlen? Also sie empfindet das auch als Generationenkonflikt und auch als ein Problem, dass man nicht altern darf, wenn die deutlich Älteren immer sagen, dass sie sich jung fühlen. Barbara Bleisch, dieses Intergenerationelle, darüber haben wir ja gerade gesprochen. Was bedeutet das für die Mitte des Lebens?
Ja, also das ist bestimmt noch ein Aspekt, der dazukommt, aber ehrlich gesagt wollte ich lieber gerne nochmal zurückgehen auf die Frau, die vorhin angerufen hat, weil die das so schön beschrieben hat mit diesem Eingebettetsein in Generationengefüge. Und dieser Aspekt, der scheint mir auch extrem wichtig zu sein, die Idee der sogenannten Generativität, dass gerade in der Mitte des Lebens mehr und mehr vielleicht die Frage aufkommt, was kommt eigentlich nach mir? Und zwar nicht so sehr die Frage, hinterlasse ich jetzt etwas? Das muss gar nicht so konkret gemeint sein und das müssen auch nicht eigene Kinder sein. Aber diese Sehnsucht danach, das wissen wir von der Philosophie, die sich mit der Frage nach dem Sinn im Leben auseinandersetzt, die Frage danach, gelingt es mir, irgendwie Teil eines größeren Ganzen zu sein? Also es kann auch damit zusammenhängen, dass ich dafür sorge, dass Bäume gepflanzt werden in meinem Quartier oder dass ich in einem Chor mitsinge, zu dessen Klang ich beitrage, dass ich mich in einem Verein engagiere. Aber dass ich irgendwie Teil bin eines größeren Ganzen, das mich übersteigt und das über mich hinausweist. Das scheint etwas zu sein, was viele Menschen als sinnstiftend erleben und vielleicht auch in der Mitte des Lebens mehr noch zu einer Frage wird. Also nicht so sehr nur die Frage danach, was ist der Sinn des Lebens, warum gibt es überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts, sondern die Frage nach dem Sinn meines Lebens in meinem Leben. Und vorhin hatte ja Frieda Lang mir gesagt, ich würde meine Deutungsmuster absolut setzen. Da möchte ich mich ganz, ganz klar davon abgrenzen. Ich versuche einfach, die verschiedenen Fragen zu sortieren, die Menschen haben in der Mitte des Lebens, die diskutiert werden, übrigens auch in Filmen, in Literatur. Das interessiert mich alles brennend. Es wurde vorhin schon der Film erwähnt und Ewig grüßt das, täglich grüßt das Murmeltier, so ein wunderschöner Midlife-Crisis-Film. Und einfach diese Fragen anzugucken und zu überlegen, was treibt den Menschen um und was können wir aus dem Arsenal der Philosophie beiziehen, um über diese Fragen irgendwie sinnvoll nachzudenken.
Aus Berlin ruft uns an Ranja von der Robbe. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen von der Robbe. Ganz schlimm.
Ohne E. Entschuldigung. Ich dachte, wäre noch ein E, das nehmen wir jetzt hiermit sofort wieder weg. Meine Kolleginnen haben mir gesagt, sie sind 43, also ja, keine Ahnung. Ist das schon Midlife?
Ich fühle mich sehr in der Mitte des Lebens gerade tatsächlich. Und ich habe am Anfang die Sendung gehört und habe mich total gefreut, dass ich Frau Bleisch jetzt gerade in kurzer Zeit das zweite Mal höre, weil ich an meinem 43. Geburtstag einen langen Podcast mit ihr zusammen zu Ende gehört hatte und so richtig Ja gerufen habe, weil sie darin auch gesagt hatte, wie erstaunlich es ist, dass man spätestens ab 29 immer oder ab 30 dann immer auf jünger. Ich werde ja erst 29 und jetzt werde ich und womöglich werde ich jetzt erst 33, weil ich fühle mich ja noch nicht so alt. Und ich fand das so schön, diese positive Kraft zu sagen, ich bin jetzt da. Und es kam so dieser ganze Podcast, worauf ich mir natürlich auch erstmal das Buch gekauft habe, bei dem ich jetzt gerade am Anfang bin. Aber es resoniert unglaublich doll in der Mitte des Lebens, weil ich schon finde, dass natürlich sind es quasi sozusagen allgemeine, also es ist nicht die psychologische Betrachtung des Individuums, sondern allgemeine Tendenzen. Und ich glaube, da sprechen Sie, Frau Bleisch, unglaublich vieles Wahres an, dass ich natürlich jetzt in einem Moment bin mit vielen, vielen anderen Menschen, die zurückblicken können und sagen können, ich habe jetzt die Kinder, die sind jetzt so groß, dass sie mir ein bisschen Zeit und Raum lassen, um nachzudenken, um nach rechts und links wieder zu schauen. Um zu sehen, nach vorne sozusagen zu meinen Eltern, die jetzt wirklich in ein Alter geraten, wo die Sterblichkeit unmittelbar bevorsteht, was mich natürlich auch unglaublich beschäftigt. Und das sind so Themen, da würde ich absolut zustimmen, dass man, also ich fühle mich so, dass ich im Moment in einer Phase bin, in der ich zurückschaue und nach vorne schaue und nicht mehr so ganz quasi nur noch nach vorne schaue und sage, das muss ich noch erreichen und das muss ich noch erreichen, sondern so eine neue Welle, der sich selbst Fragen stellen, jetzt wirklich aufkommt, auch durch
aber nicht Krisen, keine krisenhaften Fragen, sondern ganz normale Fragen.
Bei mir keine krisenhaften Fragen, aber ich habe letzte Woche war ich bei einer Beerdigung einer alten Schulfreundin, die sich das Leben genommen hat. Eine andere gute Freundin trennt sich gerade von ihrem Mann. Das sind alles Themen natürlich, die bei mir jetzt in meinem persönlichen, individuellen Leben ist es nicht krisenhaft, sondern eher mit sehr viel Dankbarkeit, dass ich jetzt da bin und mich wohlfühle da, wo ich bin und Ja sagen kann zu 43 und mich freuen kann.
Aber wie genau machen Sie das? Geben Sie mal einen Tipp. Wie genau machen Sie das? Wie können Sie sagen, 43 ist es ja einfach ein Traumalter?
Na, indem ich vor allem sozusagen wirklich mit Dankbarkeit zurückschaue und denke, ich war so unsicher und ich habe so gestrauchelt in meinem Leben und ich habe so gerungen auch, um so Ideen vom Leben zu verwirklichen, die Mann und die Gesellschaft vielleicht auch so mir vorgezeichnet hat, so ein Bild. Und letztlich, ich bin ehrlicherweise dem Bild, das die Gesellschaft mir da vorgezeichnet hat, recht nahe gekommen.
Und welches trotzdem, Bild meinen Sie?
Naja, ich bin irgendwie so in so einer heteronormativen Beziehung mit einem Mann, habe zwei süße Kinder und habe einen tollen Job, der mir der sinnerfüllend ist. Ich mache Sport, ich habe Freunde, ich bin sozusagen relativ in einem Netz von so verschiedenen Pfeilern im Leben oder ich habe diese Pfeiler irgendwie, die relativ stabil und stark sind. Und in den 20ern natürlich habe ich unfassbar gerungen, als ich nicht wusste, was ich werden will, als ich noch keinen Partner hatte, keine glückliche Liebe gefunden habe, weit entfernt war, Kinder zu kriegen und all diese Dinge. Deshalb würde ich schon sagen, dass, und da glaube ich, bin ich nicht alleine gewesen, dass man in einer gewissen Phase, in der man sich Dinge entschieden haben, ja, zu einem gewissen Grad. Natürlich kann man jeden Tag wieder neu entscheiden und hat die Freiheit, auch andere Wege zu gehen. Aber grundsätzlich haben sich einige Dinge erstmal in der Lebensmitte entschieden. Und ich an meiner Stelle kann jetzt zurückblicken und sagen, toll und dankbar. Habe natürlich auch die Freiheit zu sagen, was mache ich jetzt mit meiner zweiten Lebenshälfte so ungefähr. Aber und die tatsächlich die Endlichkeit des Lebens gibt einem nochmal die Dringlichkeit, darüber nachzudenken, was will ich denn noch in der zweiten
Lebenshälfte? Wollen Sie was ändern?
Nee, also ich habe noch einiges vor. Ich habe noch so, muss ich vielleicht doch nochmal in die Politik gehen oder ein Buch schreiben oder solche großen Themen. Am Ende sage ich vielleicht auch, nee, das waren nur Träume, die Gesellschaft und weil es so schön klingt und so weiter. Aber ich habe noch so Themen, die ich mir vorstellen könnte.
Was denn zum Beispiel? Verraten Sie es uns.
Ja, nee, ich meine wirklich ein Buch schreiben.
Ein Buch schreiben.
Vielleicht in die Politik gehen. Übers Leben, über psychologische Themen auf jeden Fall eher. Ich würde mich wahnsinnig gerne einsetzen für noch eine gerechtere Welt gegen, also jetzt gerade, wo die Politik so drängt und weil alles in Anführungsstrichen nicht alles, aber viel in die falsche Richtung geht, würde ich mich unglaublich gerne einsetzen und sagen, mich für bessere Familienmodelle einsetzen und mehr Unterstützung und mehr Klimaschutz und so weiter. Also es gibt ja große Themen im Leben, wo ich so denke, jetzt habe ich auch wieder Freiraum, darüber nachzudenken, weil die restlichen Pfeiler quasi recht stabil sind.
Also ich höre so ein bisschen das Wort Freiheit raus, ne, aus dieser Lebensphase. Frieda Lang, können Sie das auch bei Ihren Studien bestätigen, dass Menschen sich in der Mitte des Lebens freier fühlen?
Also was ich hier ganz deutlich heraushöre, ist ja auch vor allem, dass es immer einen Aufbruch gibt. Man kann immer wieder quasi auch versuchen, neue Deutungen für sein Leben auch zu entwickeln. Und ich finde es auch sehr spannend, wie jetzt Frau von der Ropp beschreibt, wie schwierig die Zeit eben davor war. Und dieses, ich habe jetzt etwas gemeistert, ich bin jetzt aus etwas herausgekommen und ich fühle mich jetzt verstärkt und kräftig, um Neues anzugehen. Das ist ein häufiges Erleben, das uns auch begegnet. Ich meine, wir beraten ja auch Menschen in unserem Forschungsinstitut. Und was wir jetzt halt in unserem Gespräch hier vielleicht weniger hören, was mich so ein bisschen stutzig macht, ist, wir hören halt wenig über die andere Seite, die verzweifelte Seite. Frau von der Ropp hat es ja angedeutet, dass sie da auch eine Freundin verloren hat, die in dieser Verzweiflung eben nicht herauskam. Und diese Verzweiflung, die begleitet uns, oder das Risiko einer solchen Verzweiflung begegnet mir jedenfalls sehr, sehr oft.
Gibt es da Zahlen? Kann man das beziffern?
Nein, es gibt nicht wirklich gute Zahlen. Es gibt natürlich vielleicht so graue Zahlen darüber, weil es, gerade Männern fällt es dann sehr schwer, so in diesem Ausgang des mittleren Alters vielleicht herauszukommen in eine neue Phase und sich auch abzufinden. Aber wir erleben in unseren Beratungsgesprächen eben auch sehr oft solche Momente, wo eben unklar ist, was kann ich jetzt eigentlich tun? Und dann erleben wir eben diese ganz andere Seite. Jetzt haben wir so viele tolle Erfolgsgeschichten hier gehört, aber die andere Seite ist eben die nicht wirklich Krise ist, sondern es ist der Bedeutungsverlust im eigenen Leben. Und da herauszukommen, ist wirklich eine Herausforderung für viel mehr Menschen, als wir es jetzt vielleicht hier in dieser Sendung gerade so hören. Es wäre vielleicht gar nicht schlecht, auch mal ein bisschen daran zu denken, wie vielen Menschen es da eben auch wirklich schwerfällt, sich abzufinden mit der Unveränderlichkeit vielleicht auch der gesellschaftlichen Umstände, ihrer eigenen Lebenssituation. Auch vielleicht ihre Ausgrenzung, die sie als Frau vielleicht genauso erleben, wie sie das als 45- oder 55-jähriger Mensch erleben, der plötzlich aufgrund des Alters für irgendetwas sozusagen für irgendetwas fähig oder unfähig gehalten wird, was aber mit dem Alter de facto nichts zu tun hat.
Darf ich noch ganz kurz etwas anfügen? Ich kann dem allem folgen und danke, Frau von der Rapp, für die schönen Schilderungen. Sie hatten so nett gesagt, Herr Balzer, aber keine krisenhaften Fragen, sondern normale Fragen, hatten Sie eingeworfen. Und da musste ich so schmunzeln, weil was sind denn normale Fragen und was sind krisenhafte Fragen? Und aus der Philosophie würde ich immer sagen, krisenhafte Fragen sind existenzielle Fragen. Also das ist das sozusagen, was es zusammengehört. Die existenziellen Fragen sind oft die, die dann damit einhergehen, dass man noch einmal fundamental über den eigenen Lebensentwurf nachdenkt. Und wie ich schon am Anfang gesagt habe, das kann schwer sein, das kann dann auch rütteln und schütteln, vielleicht bis hin, dass man denkt, man braucht Hilfe, man besucht vielleicht eine Therapie oder macht ein Coaching. Aber das sind eben auch gute Momente, weil man sich noch einmal darüber im Klaren wird, worum es einem eigentlich geht im Leben.
Ronja von der Ropp, ich danke Ihnen sehr für den Anruf, wünsche viel Erfolg in dem, was danach kommt. Wer weiß, vielleicht kann sich die Politik auch warm anziehen, wenn Sie da auftauchen. Oder auch der Buchmarkt, wir werden es sehen.
Wir werden sehen.
ich danke Ihnen jedenfalls sehr. Viele Grüße an Ihre Lieben und ein schönes Wochenende wünsche ich. Dankeschön.
Dankeschön.
Danke. Slavenka schreibt uns hier zum Thema Mitte des Lebens und gutes Altern. Nicht nur Freunde können jung halten, auch Kinder, die zwar erst in jüngeren Jahren etwas zeitfüllender und anstrengender sind, aber sie stützen einen auch, wenn man durch die Zeit geht und vor allem, wenn man selber versucht, up to date zu bleiben, auch durch ihre Hilfe. Wenn man sie ernst nimmt, eben auf gleicher Augenhöhe begegnet, so altert man auch nicht so schnell, obwohl die Zeit an einem vorbeifliegt. Also es gibt einen Unterschied, schreibt sich, ob man als Single oder mit der eigenen Familie in die Mitte des Lebens kommt. Da sind wir wieder bei den verschiedenen Generationen und das Eingebettetsein in den verschiedenen Generationen. Frieda Lang, wie wird das von den Menschen empfunden, ob man jetzt älter wird in einer Familie, ob man eigene Kinder hat oder nicht? Oder auch das Verhältnis zu den Eltern. Wir haben es ja vorhin gerade gehört von einer Anruferin, die sagt, die Eltern kommen jetzt eben in ein Alter, ja, vermutlich so um die 80, vielleicht 90 sogar, wo sie tatsächlich auf das Ende des Lebens zusteuern.
Ja, das ist sicher eine besondere Herausforderung, gerade zu erleben, wie eigene Eltern, die man ja immer als stark, vielleicht auch als mächtig erlebt hat, dann vielleicht plötzlich selbst hilfsbedürftig werden. Man hat da auch, gibt auch sehr viel Überlegungen, Forschung, auch Kontroversen dazu, ob es da nicht so in dieser Phase des Lebens so etwas wie eine filiale Reifung gibt, so eine gerade charakteristisch für die mittleren Jahre eben, dass man erkennen muss, jetzt haben die Eltern tatsächlich ein eigenes Leben gehabt, das vielleicht gar nicht mit einem selbst zu tun hat, und auch in dieser Phase zu erkennen, dass die Eltern eben auch schon gelebt haben, bevor man selbst gelebt hat, dass sie eine Biografie haben, sich einzulassen auf diese Eltern als eine besondere Person, das ist eine Herausforderung für viele Menschen, das zu erkennen, und manche können das sehr gut umsetzen und andere wieder nicht so gut. Auch da muss man eben auch die Vielfalt tatsächlich erkennen und auch wahrnehmen, dass es da nicht das eine richtige Rezept gibt.
Barbara Bleisch, wollen Sie noch ergänzen?
Ich finde die Sache so ambivalent. Also zum einen würde ich, glaube ich, gerne darauf hinweisen, dass ich denke, es spielt jetzt gar nicht so eine Rolle, ob man eigene Kinder hat, sondern ob man sich mit Kindern beschäftigt. Es gibt ja Menschen, die haben eigene Kinder, aber haben gar nicht groß mit ihnen zu tun, weil sie so viel arbeiten. Umgekehrt gibt es Menschen, die haben vielleicht keine eigenen Kinder, aber sind ganz wunderbare Paten zum Beispiel und beschäftigen sich sehr, sehr gerne mit denen. Das ist das eine. Und das andere, denke ich, es kommt vielleicht darauf an, ob man die eigenen Kinder als Konkurrenz empfindet. Es gibt ja Menschen, die sind vielleicht 50 und finden ganz furchtbar, dass sie nicht aussehen wie die 20-jährige Tochter. Andere wiederum fühlen sich ganz wohl in ihrem Alter und sind zufrieden, dass sie älter werden und gucken gerne zu, wie da eine Generation heranwächst und auch zu übernehmen beginnt. Und dann ist es natürlich viel, viel einfacher, älter zu werden.
Und schreibt Katharina George, sie ist mit 48 völlig überraschend 3 Jahre arbeitslos gewesen, schreibt sie hier. Ich hatte vorher nicht gedacht, dass Alter bei Bewerbungen eine größere Rolle als Qualifikation spielen kann. Nach einer sehr depressiven Phase habe ich mich aufgerafft und bin ins Ausland gegangen, schreibt sie hier. Ich kannte nicht das Land und wusste nicht, also sie schreibt ja nicht, wo sie hingegangen ist, aber sie schreibt ja, sie kannte das Land nicht und wusste nicht, was mich erwartet, aber ich habe es gewagt, es auszuprobieren, zunächst für ein Jahr, dann wurden es 10 Jahre, die mein Leben sehr bereichert haben. Nachdem meine Versuche danach in Deutschland beruflich wieder Fuß zu fassen scheiterten, bin ich nochmals für 4 Jahre in ein anderes Land gegangen. Ich bin jetzt 71 und denke, dass diese Zeit mir viel gegeben hat und möchte diese Phase nicht missen. Und es ruft uns an aus Berlin, Christine Hammer. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, hallo.
Hallo Frau Hammer, wie ist bei Ihnen?
Also ich bin jetzt 69 und bin mit kurz vor 50 in eine Krise gekommen, beruflich, privat. Meistens fällt das Kartenhaus insgesamt zusammen. Und dann durch einen Zufall bin ich dem Tango begegnet, dem Tanz, dem argentinischen Tanz. Und der... Hallo?
Ja, wir hören Sie, wir hören Sie. Ich bin ganz gespannt. Wir spitzen alle die Ohren und wollen genaueres wissen.
Okay, und der hat mir zuerst mal geholfen, neue Kontakte zu knüpfen. Und was auch wichtig war, die Hitzewallungen in dem Alter habe ich quasi Nächte tanzend entsorgt. Das heißt, ich hatte tagsüber überhaupt keine Hitzewallungen.
Und, oder wenn dann nur positive Tango, vielleicht.
Genau. Und dem Tango bin ich dann sehr lange treu geblieben bis heute. Und heute sieht es so aus, dass ich mit meinen 69 ganz oft, möglichst gerne jeden Tag, nachts unterwegs bin, tanze, Menschen treffe, ganz, ganz gerne auch ins Ausland gehe, Italien oder Polen oder Spanien oder Buenos Aires. Und habe mir jetzt
vorgenommen... Wie es sich gehört für den Tango, klar, zu den Ursprüngen.
Genau, jetzt habe ich mir vorgenommen, 4 Monate in Buenos Aires quasi zu überwintern. Letztes Jahr war ich 3 Monate, habe die Sprache neu gelernt, bin neuen Menschen begegnet und könnte mir das gut so in der Zukunft vorstellen, dass es weiter so gehen könnte. Ich weiß es nicht, wir wissen es nie. Dazu wollte ich sagen, ich habe eine Freundin verloren, die 37 Jahre alt war. Und das brachte mich dazu...
Da waren Sie selbst aber auch noch deutlich jünger.
Nee, das ist vor einem Jahr passiert.
Ah, okay.
Und das brachte mich dazu, wirklich zu kapieren, zu verstehen, Unser aller Morgen beginnt jetzt und hier. Mit 37 plötzlich zu sterben, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und das zu begreifen, wie filigran das Leben ist, und nicht morgen und nicht im Rentenalter es losgeht und nicht dann irgendwann, sondern das Leben ist hier und jetzt. Aha. Und es will, dass wir damit spielen, dass wir es herausfordern, dass wir da das angehen. Meine Eltern sind mit 50 mit pubertierenden zwei Kindern nach Deutschland gekommen. Wir waren in Polen in einem kleinen Ort und haben hier von null sich das Leben aufgebaut. Und ich finde, die sind dann noch sehr alt geworden. Ich finde, dass es sich für sie gelohnt hatte und für uns Kinder erst recht, weil die sind sehr lange im Kopf modern und flexibel geblieben. Das heißt, die Herausforderungen, die sie meistern mussten, haben sie im Kopf sehr frisch und sehr jung und sehr modern gehalten.
Aber bei Ihnen war es so, Sie haben gesagt, dass bei Ihnen ein Kartenhaus zusammengebrochen ist. Also der erste Teil Ihres Lebens ist ein völlig anderes Kapitel.
Ja, ja, das Typische. Beziehung, Beruf und was alles so dazugehört, was wir so denken, da habe ich meine Sicherheit und da habe ich meine festen Säulen. Wenn das dann plötzlich sehr in Frage gestellt wird und sehr anders so als Krise sich darstellt, irgendwann aus dieser Krise, ich bin Gott sei Dank stark genug gewesen, aus dieser Krise quasi so rauszugehen. Und ich wünsche Menschen in der Krise, dass sie das eine sehen, okay, das war schon mal, naja, so. Aber jetzt...
Also naja, ist auch eine schöne Bilanz.
Ja, genau. Nein, also nicht nur zurückzuschauen, sondern auch zu betrachten, da ist was zu Ende. Ich habe neue Chancen. Da ist ein Reset angesagt. Was sind denn sonst noch meine Träume? Also so, wenn man die Kraft findet, dann kann das Leben sich neu eröffnen, neu setzen, neu. Und ich glaube, jeder von uns hat viel mehr als nur ein oder zwei oder drei Träume. Und wenn wir ehrlich sind, haben wir täglich immer wieder neue Träume.
Und dann greift man sich ein und versucht, den zu realisieren, das Tango-Tanzen zum Beispiel.
Ja, wenn Sie merken, dass es in Ihnen brennt, dass irgendeine Sache, der Sie nachgehen, der Sie gerne machen, wenn die anfängt, in Ihnen Feuer zu entfachen. Da geht es lang. Das lohnt sich.
Christine Hamer, ich danke Ihnen sehr. Viele Grüße, ja. Schöne, viele Tanzerlebnisse überall auf der Welt.
Ja, danke schön.
Und ein schönes Wochenende. Dankeschön.
Und viel Mut, immer wieder neu anzufangen für alle, die hören.
Auch der Frau Bleich wollte gerne noch was.
Ja, genau. Vielen Dank, Frau Hamer. Das fand ich jetzt so schön, wie Sie das nochmal gesagt haben, mit der Sehnsucht, die irgendwo brennt und einen dann lockt und verführt. Das ist ja auch so eine Erfahrung, die wir manchmal machen, dass wir vielleicht mehr Sehnsüchte kennen, als wir wirklich verwirklichen können in einem Leben. Und manche grämen sich dann und blicken vielleicht zurück und denken, Mensch, warum hatte nicht das noch Platz und das noch Platz? Die Zeit rennt mir davon. Aber ich glaube, eine Erfahrung ist ja auch, dass sich für etwas zu entscheiden, einer Sehnsucht mal nachzugehen, großartige Energien freisetzen kann. Und ich glaube, das Allerschlimmste ist, sich nicht zu entscheiden und aus Angst davor, dass nicht alles Platz hat, gar nichts zu machen. Und je größer eine Sehnsucht ist, umso eher wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, dass sie wieder zurückkommt und man dann vielleicht später auch noch einmal ihr Raum geben kann. Also diese ganze Auseinandersetzung mit dem Bedauern zum Beispiel, mit der Reue, was hatte noch keinen Platz, das ist, glaube ich, auch so ein lebensmittiges Gefühl, wo die Philosophie auch viel dazu beitragen kann, viel darüber nachgedacht hat, wie man klug mit diesem Gefühl umgehen kann.
Genau, und Angst ist ein schlechter Begleiter. Und ich glaube, man muss nicht sofort meilenweit nach vorne gehen. Man kann das ein bisschen machen. Ich war noch nie alleine im Ausland. Okay, versuche ich jetzt mal ein bisschen Ausland, dann noch ein bisschen mehr. Und mal schauen immer wieder, was macht das mit mir? Und damit verlieren wir auch die Angst. Ja, aber das nimmt so viel Raum in unserem Leben ein. Sollte nicht so viel Platz nehmen.
Das ist eine Botschaft, die ich sehr gerne mitnehme und die wir, glaube ich, alle gerne mitnehmen. Christine Hamer, danke schön. Viel Spaß, ob es der Tango ist oder was auch noch anderes auf Sie wartet. Ich glaube, da gibt es einiges. Ich danke Ihnen sehr.
Vielen herzlichen Dank.
Danke.
Ja, und.
Viele Grüße, viele Grüße. Und wir gehen von Christina Hammer aus Berlin nach Mühltal in Hessen zu Jutta Janek. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Kommen Sie ruhig ein bisschen näher ans Telefon, Frau Janek. Sie sind, glaube ich, am anderen Ende Ihrer Wohnung. Da ist sie. Juhu.
Ja, ja, schön.
Jetzt hören wir Sie. Wunderbar.
Ja, also mir ist so der Gedanke während dem Hören der Sendung gekommen, dass vielleicht diese ganzen Midlife-Crisis entstehen, weil wir von Anfang an in so ein Korsett gepresst werden. Als Kind gehst du in die Krabbelstube, dann in den Kindergarten, dann in die Schule, Beruf, Familie und so weiter. Ja, und irgendwann, also man kann das eine Weile mitmachen, die meisten halt so bis Mitte 40. Und dann platzt es halt irgendwie, dann explodiert es irgendwie, dieser Zwang. Also das ist ja irgendwie, wenn da immer was reingedrückt wird und irgendwann, so stelle ich mir das halt vor.
Haben Sie es so empfunden in Ihrer Jugend?
Also ich habe, man kann schon fast sagen, Glück hat mich irgendwie eine Krankheit aus der Bahn geworfen. Da war ich diesen ganzen Zwängen gar nicht so unterworfen. Also ich habe mein Leben, nachdem ich mich wieder in die Gesundheit finden konnte, habe ich mein Leben, also nicht so nach diesen, ich habe keine Familie gegründet, ich habe keine Kinder bekommen, ich habe keinen Beruf. Und ja, also da habe ich halt auch erfahren, dass es wichtig, also für mich ist eigentlich jeder Tag wie ein Neustart. Und ich habe mir keine Ziele gesetzt und ich freue mich über jeden Tag und ich finde es auch, also das hat ja der Westen hier so aus dem Buddhismus so ein bisschen gelernt, das im Jetzt zu leben. Also es ist tatsächlich nur möglich, in diesem Moment zu leben. Alles andere ist Vergangenheit oder Zukunft.
Frieda, das bringt mich zu einer Frage an Frieda Lang, den Psychologen und Direktor des Instituts für Psychogerontologie an der Uni Erlangen-Nürnberg, der ja auch einen internationalen Vergleich anstellt, Herr Lang, so wie ich es verstanden habe. Mhm. Ne? Dass man das ein bisschen vergleicht, auch immer, wir reden jetzt im Moment natürlich ein bisschen konzentriert auf Deutschland, auf, ich sag mal, ein klassisches westeuropäisch geprägtes Land mit eigenen Vorstellungen, auch was Biografien angeht und vieles andere mehr. Wenn Sie den internationalen Vergleich mal anstellen, wie wird das woanders gesehen, die Mitte des Lebens?
Ja, also ich glaube, es gibt tatsächlich sehr starke Unterschiede. Die sind natürlich vor allem durch die gesellschaftlichen Bedingungen geprägt. Und diese gesellschaftlichen Bedingungen, die beschreibt ja Frau Janek gerade ganz, auch glaube ich, eindrücklich als Zwänge, in die sie sich gepresst fühlt. Und diese Zwänge, die vielleicht tatsächlich auch je nach Lebenssituation, Lebenslage ganz unterschiedlich, mit denen man auch ganz unterschiedlich umgehen kann, die zwingen uns in so einer Situation, in die jetzt auch Frau Janek eben sich fühlt, eben tatsächlich Lösungen zu finden für hier und jetzt. Und diese Lösungen, die können wir in der Mitte des Lebens finden, die können wir bei älteren Menschen finden, die können wir auch bei jüngeren Menschen finden, dass sie gewissermaßen herangehen an das eigene Leben mit der Frage, was will ich denn jetzt? Was will ich vielleicht morgen? Was will ich in dieser Zeit erreichen? Wir haben vorher ja eine wunderschöne Geschichte auch gehört, dass es eben auch möglich ist zu sagen, ich will jetzt mal ins Ausland oder ich will mal was Neues beginnen. Wir haben da ganz viele Beispiele davon, die uns immer wieder damit konfrontieren, dass es eigentlich keine Ausrede gibt.
Andererseits ist man ja nicht alleine, man ist ja in sozialen Zusammenhängen, wenn man zum Beispiel mit einem Partner zusammen ist oder in einer Familie oder auch bestimmte soziale Pflichten hat, die kann man ja nicht einfach aufgeben von heute auf morgen, weil man eben irgendwie seinem Glück nach.
Und diese Zusammenhänge, oder? Das nenne ich gesellschaftliche Umstände, das sind ja auch kulturelle Einflüsse. Klar, eine Besonderheit unseres Kontextes ist, dass aus vielen Forschungen heraus, auch aus Studien der Weltgesundheitsorganisation, wir wissen, dass Deutschland zu den altersfeindlichsten Gesellschaften in der Welt gehört. Das heißt, gerade in Deutschland altern zu erleben, ist vielleicht schwieriger, als es in Spanien oder in Hongkong oder in USA oder auch in Tschechien ist.
Obwohl wir so eine alte Gesellschaft sind, ne? Wir sind ja eine der ältesten.
Ja, wir sind sogar im Durchschnitt die älteste, aber wir haben leider im europäischen Vergleich dennoch nicht die meisten ältesten Menschen. Also bei uns in Deutschland wird es sehr schwierig, ein sehr hohes Alter zu erreichen. Das erreichen auch nicht so viele in Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Ländern.
Darf ich noch was sagen?
Ja, Frau Janek, bitte.
Und zwar, ich war mal auf so einer Ausstellung hier in Frankfurt, Grey is a New Pink. Und da wurde mir zum ersten Mal klar, dass es tatsächlich sowas gibt wie ein kollektives Bewusstsein. Und da, also in dem kollektiven Bewusstsein hier ist, das kriegst du überall eingeprägt, wenn du Werbung guckst oder so. Da fahren die Grauhaarigen, die haben alle, wenn sie auf dem Fahrrad sitzen, so rote Punkte. Und das heißt, ja, Gelenkschmerzen, ab einem gewissen Alter hast du Gelenkschmerzen. Es wird dir richtig eingebläut. Ich denke, da ist auch die Pharmaindustrie ziemlich interessiert dran, dass einem Krankheiten eingeredet werden. Und du achtest dann auch mehr drauf, da zwickt es, ach, gleich brauche ich eine Tablette, ja, und die kriegt dann, macht dann wieder andere Nebenwirkungen, dann brauchst du wieder eine andere und so weiter. Und ich habe auch mal gehört, in nordischen Ländern zum Beispiel, da gibt es keinen Ausdruck, also in irgendeinem nordischen Land, Schweden oder Dänemark oder keine Ahnung, für Wechseljahrbeschwerden gibt es keinen Ausdruck und die haben auch keine. Und es wird einem hier auch, du wirst als Frau, da achtest du schon drauf, ab einem gewissen Alter, oh, habe ich jetzt auch Schweißausbruch, das könnte Wechseljahre und Hilfe, und das, da steigerst du dich dann selber rein. Das ist aber, das ist so ein kollektives Bewusstsein, was auch viel Schlechtes anrichten kann.
Jutta Janik.
Aber Sie haben...
Ja. Frau Bleisch, bitte.
Ja, ich wollte gerne einen Gedanken aber noch positiv aufnehmen, den Sie, Frau Janing, eingebracht haben. Sie haben ja sowas gesagt, wie es gibt doch auch so die buddhistische Idee des Im-Moment-Seins. Und philosophisch gesehen fand ich das immer einen sehr hilfreichen und interessanten Gedanken, dass wir lange Zeit im Leben sehr telisch unterwegs sind. Telisch, zurückgehend auf den griechischen Begriff Telos, das Ziel, also extrem zielfokussiert leben, als wäre das Leben eine einzige Karriere, dass wir halt so unglaublich viel werden müssen und abhaken müssen, dass man uns weismacht, es geht in erster Linie darum, jetzt eine Karriere zu haben, eine Familie zu gründen, ein Haus zu kaufen und so weiter. Und vielleicht ist gerade in der Mitte des Lebens das Bewusstsein besonders stark, dass uns diese Momente abhanden gekommen sind, die wir als Kind so gut gekannt haben. Dieses im Moment versinken und im Moment aufgeben, so prototypisch der Kletterer an der Steilwand, der ganz im Moment aufgeht, dieses Flow erlebt. Und das, glaube ich, ist ganz anschlussfähig an diese buddhistische Idee, alles um sich zu vergessen und manchmal Dinge nur um ihrer selbst willen tun, nicht um schon wieder das Nächste im Sinne einer To-Do-Liste zu erledigen oder abzuhaken. Ich glaube, das sind sehr kostbare Momente und ja, die gilt es vielleicht auch wirklich wieder zu entdecken und vor allem Raum zu schaffen für sie, das gerade in dieser Raschauer des Lebens.
Weil das wird schon jetzt im Kindesalter, die Kinder, habe ich gerade letztens auch einen Bericht im Radio gehört, das ist sehr schädlich für die Kinder, wenn die mit dem Spiel sind, kommt die Mama, sagt, Essenszeit, komm, setz dich hin, lass alles fallen, du isst jetzt. Und das ist fürs spätere Leben, also für die Lebensweise sehr, sehr schädlich, weil die Kinder, die werden schon von klein auf, werden die eigentlich, da wird es verhindert, dass die so in ihrer Sache aufgehen können.
Jutta Janik, ich danke Ihnen sehr für den Anruf.
Ja.
Viele Grüße nach Mühltal, offenbar nicht allzu weit von Frankfurt.
Nein.
In Hessen. Und ich wünsche ein schönes Wochenende. Danke für Ihre Schilderung und für Ihre Perspektive. Also, Midlife, wie eine gute Lebensmitte gelingen kann, das hat uns hier beschäftigt. Und das ist natürlich etwas, was uns alle immer wieder und weiter beschäftigen wird. Barbara Bleisch war bei uns, Philosophin, Autorin eines Buches mit dem schönen Titel Mitte des Lebens, eine Philosophie der besten Jahre. Dankeschön für Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen.
Und Frieda Lang, Psychologe und Direktor des Instituts für Psychogerontologie an der Uni Erlangen-Nürnberg. Auch an Sie. Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Ebenso.